8. August 19:08 Uhr. Mhm. Ja, und wir haben gerade schon festgestellt, 8.8. ist ja schon auch irgendwie ein blöd, komischer Tag irgendwie so, ne?
Besser hätten wir bis 19:09 Uhr, also bis jetzt gewartet.
Ja, hier hätten sich die BVB-Fans ja gefreut vielleicht. Ja. Aber so war es 19:08
Uhr. Ja.
Und wir sitzen zusammen und sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt, denn wir haben die Donata dabei. Hallo Donata.
Hallo.
Donata war schon in der, was heißt, war schon, ihr beide habt zusammen alleine die Folge zum Thema Musik gemacht. Können wir ja mit in die unten mal verlinken. Eine der Folgen, die seltsamerweise, was heißt seltsamerweise, natürlich auch verständlicherweise, aber es trifft mich natürlich schon hart, dass ich irgendwie 140 Folgen aufgenommen habe und es da ist keine dabei, wo es so viel positives Feedback gab, wie bei der einen Folge, die ihr beide zum Thema Musik aufgenommen habt.
Die war inhaltlich aber auch einfach sehr gut.
Ja. Ja, man hat halt gemerkt, was es für einen Unterschied machen, wenn plötzlich zwei Personen Ahnung haben, worum es geht insgesamt so ein bisschen. Von daher hat die Folge natürlich auch völlig zu Recht gute, sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Also können wir ja unten mal einfach reinpacken, kann man, lohnt sich auf jeden Fall mal ja reinzuhören. Und heute soll es wieder über Musik gehen, so ein bisschen zumindest, denn ihr beide wart auf einem Konzert von einer Künstlerin, von der sehr, sehr viel gesprochen wird in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Und kein Peak zu erkennen, ihr wart zusammen auf dem Taylor Swift-Konzert.
Ja.
Und da wollen wir heute drüber sprechen und da würde mich als allererstes vielleicht zur Einordnung mal so insgesamt interessieren, damit wir wissen, wo ihr so steht. Wie ist denn vorm Konzert eure Fanbeziehung zu Taylor Swift gewesen, Donata? Bist du so der absolute Hardcore-Swiftie seit Ewigkeiten oder wie ist da so dein Status? Ja.
Also ich bin jetzt nicht seit Jahren Swiftie oder sowas wie manche anderen da in der Fandom. Also ich höre schon viele, also einige Lieder höre ich auch schon länger, aber ansonsten so richtig alle Alben höre ich erst so seit...
So, das Telefonklingeln hat abrupt aufgehört, weil wir kurz die Aufnahme gestoppt haben, denn die Mami hat aus dem Urlaub angerufen. Und
wurde beim Schwarzwaren erwischt, ne?
Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube ja. Ja, aber lass uns sofort zurück zum Thema kommen. Donata, wir hatten dich unterbrochen, dabei zu beschreiben, wie hardcore Swiftie du bist eigentlich.
So. Ach so, ja, so richtig angefangen zu hören habe ich so vor 2 Jahren, würde ich sagen. Aber trotzdem würde ich mich jetzt nicht als hardcore Swiftie bezeichnen. Also ich höre schon alle Alben und mag die auch gerne, aber so richtig die hardcore Swifties kennen ja alle Lieder auswendig. Kennen die ganzen Theorien über an welchem Tag welches Album warum jetzt rausgekommen ist und keine Ahnung was. So tief bin ich da nicht drin, aber ich würde mich trotzdem als Taylor Swift Fan bezeichnen.
Okay. Und dann machen wir da gleich weiter, Jason. Wie Hardcore Swiftie warst du, bevor du zum Konzert gegangen bist?
Ich würde mich eher als moderat bezeichnen, was das angeht. Also es ist ganz komisch, das sage ich selten über mich, aber in dem Fall bin ich, glaube ich, eher gemäßigt. Meine Beziehung ist oder besteht vor allem zu dem Werk. Also ich hege insgesamt weniger Interesse für Persönlichkeiten oder für Personen an sich. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt klassische Fanbeziehungen in dem Sinne aufbauen kann, weil es jetzt selten Personen gibt, die ich total bewundere oder von denen ich total fasziniert bin oder von denen ich begeistert bin oder wo ich mich irgendwie, was mich bewegen könnte, mich irgendwie in deren Leben hinein zu recherchieren und
aber wäre Albert Einstein auf Tour gegangen durch Deutschland an 33 Orten, dann wärst du doch mitgereist.
Ja, aber was ich mag, ist die Relativitätstheorie. Weniger Albert Einstein als Person, also Albert Einstein als Person war auch toll, aber ja, mich interessiert weniger seine Person, sondern mich interessiert die Relativitätstheorie und mich interessiert weniger Taylor Swift als Person, sondern mich interessieren andere Dinge an ihrem Werk. Zum Beispiel ist Storytelling, finde ich ziemlich interessant. Und es ist auch eine gewisse Form von vielleicht Vorbildcharakter auf eine ja ungewöhnliche Weise sicherlich, weil ich habe mit Musik gar nicht so viel am Hut. Ich möchte ja, also ich werde ja auch kein Musiker. Ich habe Musik ja auch, was meine Pläne angeht, da spielt Musik gar nicht so die große Rolle. Aber ich bin immer ein bisschen darauf aus, ja, mir Beispiele zu suchen und erfolgreiche Strategien zu versuchen, zu modifizieren und zu übertragen. Und das, ja, dieses Storytelling, die Beziehung, die sie irgendwie aufbauen kann zu ihrer Gemeinschaft, zu ihrer Community und den Einfluss, den sie auf sie ausübt, das ist etwas, das fasziniert mich tatsächlich sehr. Das würde ich mir gerne in gewissen Teilen abgucken. Und ja, abgesehen davon sagt mir auch die Melodie und in ja, manchen Liedern auch der textliche Inhalt sagen mir auch zu.
Okay. Du bist jetzt schon sehr tief reingegangen, was die gesamte Künstlerin, mir ging es im ersten Schritt einfach erstmal nur um gegebenenfalls, es ist ja relativ selten, dass wir eine Podcast-Folge so aufnehmen, wo dann der Kontext gegebenenfalls völlig fehlen kann. Bist du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben überhaupt mit Taylor Swift konfrontiert worden?
Nee, das nicht.
Wäre ja bei dir auch nicht auszuschließen. Also es ist ja jetzt nicht so, nenn mir mal 5 weitere große Musikpersönlichkeiten aus diesem Genre.
Aus diesem Genre, aus welchem Genre?
Das jetzt? Ist halt
aus
das
dem,
Ding.
Aus dem Genre Taylor Swift, gut, das geht gar nicht.
Das ist kein Genre.
Ja, okay, ja, okay, verstehe. Nennen wir 10 berühmte Fußballer außerhalb Deutschlands.
Außerhalb Deutschlands? Hm. Eric Cantona.
Ja, aktive.
Oh, nee, das kann ich nicht.
Ja, siehst du, das meinte ich doch. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Aber darum ging es mir eigentlich im Schwerpunkt, um da erstmal alle so ein bisschen abzuholen. So, ich möchte aber eigentlich, bevor wir über Werk und Künstlerin sprechen, jetzt wirklich vielleicht im ersten Schritt anfangen. Ihr habt euch letztes Jahr mit um diesen Ticket Run bemüht.
Donata eigentlich.
Natürlich, ich hatte nichts anderes erwartet. Ja. Wie einfach oder wie komplex war es, an Karten zu kommen, Donata?
Es war nicht so einfach. Also ich habe es mir tatsächlich noch schlimmer vorgestellt. Im Endeffekt haben wir ja Tickets bekommen, aber man musste sich im Vorfeld ja erstmal für den Vorverkauf anmelden. Also es war jetzt nicht so, der Vorverkauf geht los und man geht dann halt und kauft sich seine Tickets, sondern man musste sich da im Vorfeld anmelden. Und wenn man Glück hatte, wurde man überhaupt erst für den Vorverkauf ausgewählt. Dann hat man so einen Link bekommen mit einem Code. Und als dann der war in irgendeinem, irgendwie um 9 oder 10 Uhr morgens, an irgendeinem Wochentag jedenfalls, ich hatte einen Link für Gelsenkirchen nur, für die normalen Tickets. Und ich habe mich dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten bevor das halt live gehen sollte, habe ich mich da schon eingehängt, war dann schon in einem ewig langen, also so eine Warteliste irgendwie. Sie sind Platz, weiß nicht wie viel, 1000, bis sie dann drankommen, so ungefähr. Und als dann 9 oder 10, ich weiß nicht mehr, irgendwann, wann das halt diese Uhrzeit war, bin ich halt erstmal in diese Warteschlange gekommen. Und das Problem war, es war mitten in der Praktikumszeit. Das heißt, ich war gerade eigentlich auf dem Weg zum Praktikum in Darmstadt. Im Bus, genau als ich dann endlich dran gekommen bin, musste ich eigentlich gerade umsteigen. Ich wollte ja auch nicht zu spät kommen. Und es waren dann tatsächlich noch aus den meisten Kategorien welche da. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie auf dem Saalplan sich was aussucht, weil so schnell, so viel Zeit hat man nicht, die sind dann weg, sondern man tippt einfach nur 2 Tickets und fertig und hofft, dass es klappt. Und ich habe dann 2 relativ gute gewählt und wollte zum, war mein Internet kurz weg. Dann war es aber wieder da und ich hatte zum Glück noch meinen Platz, aber hatte dann jedenfalls 2 relativ gute bekommen und wollte bezahlen und dann wurde erstmal meine Kreditkarte abgelehnt. Oh. Dann musste ich mich nochmal in diesen Countdown hängen und dachte so, jetzt war die Chance, das war's jetzt. Aber tatsächlich bin ich nochmal reingekommen und habe dann aus einer bisschen schlechteren sozusagen Kategorie trotzdem noch 2 bekommen.
Okay.
Ja, und ich habe dann tatsächlich die Woche danach noch 2 Links bekommen für München und für, was war denn das noch, Hamburg?
Ja. Hamburg, ja.
Aber nur für VIP-Tickets, weil die teurer waren und dadurch noch nicht ganz so schnell weg waren. Die habe ich dann aber nicht mehr gekauft.
Und was, weißt du noch, was diese VIP-Tickets kosten?
Oh, ich meine, die gingen irgendwie bei 250 oder sowas los und gehen dann hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob bis 500 oder bis 700, aber schon.
Okay.
Nicht so schlimm wie in den USA tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, für VIP-Tickets Taylor Swift hätte ich jetzt eher gedacht, wir reden da so in der Kategorie WM-Finale oder irgendwie sowas, also dass es sehr schnell vierstellig wird.
Oder VIP war jetzt in dem Fall ja auch nicht Meet and Greet oder sowas, sondern du kriegst halt so eine Box, wo dann so irgendwelche, so eine Tüte drin und du hast so ein schönes Ding, wo VIP draufsteht und so ein paar Poster und Sticker.
Weißt du, wo ich mir so eine Box abgeholt habe, Jessie? Capital Bra.
Für Lani.
Ja. Als ich mit Lani da bei dem Konzert war, haben wir ja auch VIP-Tickets genommen, hauptsächlich, weil es es gab so einen Vorab-Einlass. Das heißt, du bist einfach an einer anderen Tür vor den anderen reingekommen, konntest ganz gemütlich dich nach vorne stellen und konntest dann überlegen, kämpfe ich mich jetzt an diesen Zaun, wenn gleich von hinten? Und dann standen wir da so und guckten so da hinten und ich habe gesagt, ey, lass die erstmal durch, auf jeden Fall. Und dann haben wir so gewartet, bis die dann alle da waren. Und da haben wir auch so einen Beutel noch gekriegt mit einem T-Shirt.
Also dieser Vorab-Einlass, den gab es bei ihr auch bei manchen der Pakete, also da gab es dann so VIP-Paket, It's been a long time coming und VIP-Paket, Karma is my boyfriend, das waren dann immer irgendwelche Songtexte und bei jedem davon hat man halt so ein Paket bekommen und bei manchen war es dann so ein guter Sitzplatz und bei manchen war es dann Stehplatz, Early Entry eine Stunde vorher und keine Ahnung was.
Okay, verstehe. Ja, und dann ging die große Vorbereitung für das Konzert los. Ein Tag vorher, zwei Tage vorher, wann geht die Vorfreude so richtig durch die Decke? Oder ist das da gar nicht so? Bei dir brauche ich nicht so an? Oder ist es tatsächlich so, dass bei dir auch sehr früh da schon Vorfreude entsteht?
Um ehrlich zu sein, war gar nicht so richtig die Zeit dafür, weil ja schon viel zu tun ist. Ich war ja auch vorher unterwegs. Ich hatte für danach Termine. Von daher ist in meinem Kopf gar nicht so wirklich Platz, mich im Voraus groß auf etwas zu freuen. Natürlich, wenn man darüber spricht oder wenn man darüber nachdenkt, dann freut man sich schon drauf. Das wird bestimmt cool. Aber es war jetzt nicht so, dass ich einen Tag vorher oder zwei Tage vorher permanent darüber nachgedacht habe, weil dafür gibt es dann doch zu viele andere Dinge, über die man nachdenken muss.
Okay. Donata, wie war es bei dir?
Bei mir war es schon ein bisschen anders als bei Jason, aber auch nicht so wie bei jetzt den krassen Swifties. Viele haben ja wirklich ein Jahr vorher Freundschaftsarmbänder gebastelt und ihre Kostüme genäht und keine Ahnung was alles Mögliche. Ich hatte ursprünglich auch, wollte ich Freundschaftsbänder machen, bin dann aber zum Schluss gekommen, wenn es da voll ist und dann werden wir von irgendwelchen Leuten umzingelt, mit denen ich dann Bänder tauschen will, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee.
Hat sich auch richtig herausgestellt, wenn man sich angeguckt haben, wie die getauscht haben.
Wieso?
Naja, das waren dann schon so ein bisschen Verklumpungen von Menschen. Also es ist ja, das Ding an den Bändern ist ja, dass man die tauscht.
Ja.
Und dann kommen halt
sehr viele Menschen
schon,
auf sehr engem Raum
zusammen. Ja, dann kommen halt schon fremde Leute und machen halt dir die Bänder so vom Arm und geben dir eins und dann zieht das noch andere Leute an, dann stehen da drei, vier Leute auf einem Haufen. Also wenn Donata welche gehabt hätte sie sich, glaube ich, verstecken müssen, weil sonst hätte das nicht geklappt.
So, also war das ja dann immerhin schon mal die richtige Entscheidung. Und ich habe jetzt auch nicht selber was genäht. Ich habe erst noch überlegt, es ist ja da so eine Tradition, dass man sich nach einer Era anzieht, weil jedes Album ist ja eine Era und anderes Genre, andere Farbe und so weiter. Und ich hatte noch vorher ganz lange überlegt, ich hatte auch verschiedene Sachen rausgesucht, die ich vielleicht kaufen wollte oder so, habe es dann aber im Endeffekt trotzdem nicht gemacht und habe einfach was angezogen, was ich schon hatte. Mhm. Also so vorbereitungsmäßig habe ich gar nicht so viel gemacht, aber ich habe mich halt trotzdem gefreut.
Ich habe mein Abiball-Outfit einfach nochmal benutzt, weil es zufällig, vielleicht auch gar nicht so zufällig, vielleicht ist es auch einfach mein Geschmack, der zu beiden, also mein persönlicher Geschmack, der zu beiden führt, aber mein Abiball-Outfit matcht sehr gut mit meiner Lieblings-Era.
Ja. Da müsst ihr mich so als, ich, gut, können wir bei mir auch sagen, ich bin natürlich schon seit ewigen Zeiten der absolute Hardcore-Swiftie so. Ja. Ich habe den Namen Taylor Swift irgendwann mal aufgeschnappt. Das ist aber auch schon gefühlt auch sehr lange her. Ich könnte aber gar nicht sagen, wie lange. Und da weiß ich nur, dass da irgendwie, dass die auf einer Bühne saß und auf einer Gitarre gespielt hat. Und das wirkte für mich so ein bisschen wie Nicole, ein bisschen Frieden Ende der 80er. Es hat mich also nicht so richtig angesprochen, auch irgendwie so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und immer, wenn ich dann Taylor Swift gehört habe im Laufe der Monate und Jahre danach, habe ich das immer mit diesem Bild verknüpft, weil dieser Mega-Hype an mir völlig vorübergegangen ist, bis Lani mir vor einigen Monaten so eine Dokumentation gezeigt hat über ihr Verhalten während des letzten US-Wahlkampfs. Ja. Und da war ich schon ein bisschen beeindruckt und dann gab es noch einen zweiten Moment, wo ich nicht so beeindruckt war, da können wir aber später drüber sprechen. Das ist jedenfalls so meine Beziehung zu Taylor Swift. Ja. Sie ist quasi nicht vorhanden und ich hätte auch eigentlich so, ich glaube, wenn ihr jetzt gesagt hätte, da ist noch ein Ticket übrig, willst du mitkommen? Ich hätte gesagt, nee. Also es würde mich auch gar nicht, es würde mich tatsächlich nicht, es ist ganz komisch, mich würde es gar nicht reizen irgendwie so.
Ja.
Also vielleicht höchstens aus dem Blickwinkel, wenn ich so die Bilder später gesehen habe von den München-Konzerten, wie dann auch mal irgendwie, was weiß ich, weitere 10.000 oder irgendwie sowas da auf diesem Hügel saßen, so dieses Happening so zu sehen oder mal so ein bisschen sich umschauen zu können, das hätte ich spannend empfunden, aber nicht um ein erlebender Teil davon zu sein.
Nee, was heißt ein erlebender Teil? Ich war auch, also ich habe mich auch nur berieseln lassen. So.
Warst du aber auch einer der wenigen tatsächlich.
Ja, und tatsächlich muss ich sagen, das Happening im Sinne der Tatsache, dass da so viele Menschen um einen herum sind, die alle irgendwie sehr hyped sind von allem, das, darauf hätte ich tatsächlich gut, also ich glaube, wenn ich, das hätte ich ganz gerne abbestellt, so. Das war eher, also ohne, ich sag mal, ich verstehe natürlich den Gedanken, dass das ein Safe Space ist und dass man sich, dass Menschen sich dort wohlfühlen, so zusammen. Aber ich persönlich hätte es angenehmer gefunden, ohne weitere Menschen.
Das war dieser Moment, was ich so lustig fand, nach, keine Ahnung, 3-4 Liedern, alle standen halt und haben mitgesungen und nach 3-4 Liedern hast du mich gefragt, ja, wann setzen sie sich denn wieder hin? Und ich meinte so, ja, gar nicht. Die stehen da jetzt halt beim Konzert und tanzen und singen mit.
Ja, das muss ich halt auch stehen die ganze Zeit. Das fand ich so geil. Aber naja.
Das konntest du gar nicht nachvollziehen, oder was? Ja gut, aber du hast ja nur stehende Konzerte bisher erlebt, oder?
Ja, aber da hatten, also ja nicht, wenn man Sitzplätze hat eigentlich. Also mir war es egal, ich habe kein Problem mit Stehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Leute sich Sitzplätze kaufen, dann alle stehen.
Okay. Ja, worauf ich eben hinaus wollte, war eigentlich so ein bisschen, dass ihr mir natürlich dann so als absoluten Taylor Swift-Line jetzt erstmal erklären müsst, was es mit diesen ganzen Eras immer auf sich hat. Also ich habe das jetzt so ein paar Mal rausgehört, irgendwie Kleidungsstil nach Eras und ich bin in der, fühle mich in dieser, mit dieser Era verbunden. Was ist so ganz aus der künstlerischen Sicht, was ist da dieser Aufbau dieser Eras? Was hat es damit auf sich?
Also sie hat ja 11 Alben mittlerweile. Das hat angefangen mit dem Album Taylor Swift, das war dann Country und ich weiß ehrlich gesagt die Reihenfolge nicht. Mittlerweile sind es 11 Pop, Rock, also alle möglichen Genres halt und jedes Album ist irgendwie anders. Manche sind mehr so auf den Text, also es ist natürlich immer dieses Storytelling, aber jedes Album hat halt irgendwie so ein bisschen sein eigenes Genre, seine eigene Farbe, also was weiß ich, Speak Now ist dann lila oder 1989 ist so hellblau, türkis, würde ich sagen.
Okay.
Und in 2000, also im Lockdown hat sie 2 Alben geschrieben, wo sie es dann nochmal total anders gemacht hat und gesagt hat, ich schreibe jetzt nicht, ihre anderen Alben waren irgendwie aus ihrer eigenen persönlichen, das war so eher so wie so ein Tagebucheintrag. Mhm. Und da hat sie sich dann fiktive Charaktere ausgedacht, über die sie geschrieben hat. Also jedes Album ist halt anders und so, das sind halt diese Eras.
Okay. Und dann gehört es irgendwie so ab einem gewissen Swiftie-Hardcore-Grad dazu, sich auch einer Era verbunden zu fühlen? Oder ist es tatsächlich so, dass über diese verschiedenen Genres einfach Taylor Swift so ein enorm breites Publikum gezogen hat, weil es auch ganz viele gibt, die sich wirklich nur einer Era verbunden fühlen?
Ich glaube, die meisten wirklichen Swifties können sich nicht für eine Lieblings-Era entscheiden oder sagen dann, meine Lieblings-Eras sind diese 4.
Okay.
Oder so.
Also da wird im Regelfall niemand sein, der dann hingeht und sagt, ah, voll scheiße, sie hat heute viel zu viele Songs aus der Era gespielt. Ich bin eigentlich hauptsächlich deswegen hingegangen. Das gibt es wahrscheinlich eher selten.
Das eh nicht, weil sie eine feste Setlist hat und man weiß schon, die weiß außer die 2 Surprise-Songs.
Okay. Und jedes Album ist eine Era quasi.
Ja, aber das erste Album hat sie nicht in der Setlist, außer bei den Surprise-Songs manchmal.
Okay. Und war das schon immer klar, dass das einzelne Eras sind? Also ist das als Eras gewachsen oder hat man irgendwann diese clevere Idee gehabt, rückwirkend das Ganze so zu Eras zu bauen? Ich kann mir das immer noch nicht so greifbar vorstellen.
Also von meinem Gefühl her, also sie hat ja als Country-Sängerin erstmal angefangen. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, mir da selber nicht so 100% sicher, was jetzt die richtige Reihenfolge war mit den Alben und so. Aber es war auch so dieses, sie war erstmal als Country-Sängerin, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, manchmal nicht so glücklich damit, dass man ihr gesagt hat, so eine gute Country-Sängerin äußert sich nicht zu Politik und lächelt und ist höflich und sie wollte sich halt äußern, sie wollte Sachen sagen und das fand sie erstmal doof. Und dann gab es halt auch dieses, ja, ich muss mich jetzt neu erfinden, keine Ahnung, zum Beispiel wurde sie ja dann.
Also das ist wirklich ein künstlerischer Prozess, dass sie diese Genre wechseln und alles, das ist wirklich ein Prozess, der sich für sie so ergeben hat, der nicht vom Reißbrett stammt. Das ist eigentlich so die Fragestellung.
Ja, ich denke schon. Also es
krass.
War halt dann gab, also sie passt die dann immer so ein bisschen an ihre Lebensabschnitte an oder sowas. Ja. Also keine Ahnung, gab es dann. Sie hat irgendwie einen, ich weiß nicht was für einen Award gewonnen, aber dann kam Kanye West auf die Bühne und hat sie da irgendwie gedemütigt vor allen.
Ja.
Und dann wurde sie irgendwie gecancelt von, es war glaube ich viel später, sie wurde wegen was anderem gecancelt, es hing auch irgendwie mit Kanye West zusammen, aber lange Geschichte. Jedenfalls hat sie dann halt ihre Tour angekündigt und alle Medien haben halt gesagt, sie ist eine Schlange, sie ist eine Lügnerin, die Tour wird scheiße, es wird ein totaler Misserfolg und das hieß dann halt Reputation, wo sie so ihre Reputation sich wieder zurückholt und so.
Ja. Okay.
und wo dann so eine riesige Schlange auf der Bühne war, weil sie ist eine Schlange und sowas.
Das heißt, man könnte auch einen Podcast aufnehmen, wenn man lange genug recherchiert, wo man Error für Error vermutlich sogar nachzeichnen kann, wie es zu diesem Genre, zu diesem Titel, zu diesem Werk an sich so gekommen ist und das matchen mit ihrer Lebensentwicklung?
Also die hängen schon mit ihrer Lebensentwicklung zusammen. Bei manchen, einem Fearless Speak Now, weiß ich jetzt nicht so richtig inwiefern. Ja. Also da sind halt die einzelnen Lieder, singt sie dann über irgendwelche, teilweise zum Beispiel irgendwelche Ex-Boyfriends, die sie halt gerade in der Zeit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, jede Era hat sie gemacht, weil ihr Leben zu dem und dem Zeitpunkt so war. Und es war auch vielleicht nicht unbedingt so, das ist jetzt die Era, sondern sie hat sich halt einfach neu erfunden. Und als sie jetzt ihre Tour angekündigt hat, war halt eher der Hintergedanke, sie hat jetzt 10 Alben, mittlerweile sind es 11, aber zu dem Zeitpunkt waren es 10. Und sie hat für viele davon gar keine Tour gehabt. Also sie hatte eine Tour für Reputation, für Red, für 1989. Ich weiß nicht, für was noch, aber jedenfalls für einige davon halt auch nicht, weil sie die teilweise im Lockdown geschrieben hatte oder sowas und dann dachte sie sich, dann mache ich jetzt halt einfach eine Tour, wo ich aus allen meinen Alben nochmal was spielen kann, damit ich die Lieder auch mal vor Publikum singen kann.
Okay, verstehe, alles klar, ja. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zum persönlichen Erleben. Also Vorfreude, das Thema hatten wir geklärt. Jetzt ist es ja so, Jeezy, so anreißen zu Veranstaltungen, wo vielleicht mehr als 2-3 Nasen rumspringen, was bei einem Taylor Swift Konzert ja definitiv auch zu erwarten ist. Bist du denn mit einer ähnlichen Anspannung wie bei einem Fußballspiel da auch hingereist? So erstmal sowas, was deine mentale Vorbereitung angeht?
Nee, aber hätte ich sollen. Ich habe es unterschätzt tatsächlich. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich war mir ziemlich sicher, dass das schon irgendwie klappt. Ja, und das war definitiv eine Fehleinschätzung. Es gab dann ja doch, bis wir letztlich dort waren, so viele Probleme und das Ganze hat so viel Kraft gekostet, dass ich wahrscheinlich, wenn ich das korrekt eingeschätzt hätte im Voraus, wäre ich nicht gefahren, vermutlich. Rückblickend war es natürlich cool, aber es sind so viele Probleme aufgetaucht, dass dahinkommen, das Zurückkommen waren so ein Kraftakt, weiß ich nicht, ob ich mich darauf dann eingelassen hätte. Aber ich bin da sehr sorgenfrei hingegangen tatsächlich.
Okay. Ja, dann lasst uns doch mal den Tag versuchen nachzuzeichnen, so ein bisschen. Ihr seid am Tag des Konzerts angereist quasi.
Nee, tatsächlich sind wir einen Tag vorher schon nach Essen gefahren, weil ich nicht so sorgenfrei angereist bin. Ich habe schon gedacht, das wird bestimmt eine Katastrophe. Wir müssen eigentlich schon in Gelsenkirchen vorher schlafen, sonst kommen wir da nicht hin, die Züge sind zu voll. Es gab kein Zimmer mehr in Gelsenkirchen, wir haben in Essen geschlafen, also mussten wir am Tag selber dann nur noch die Viertelstunde von Essen nach Gelsenkirchen fahren.
Okay. Dann seid ihr morgens in eurem Hotel aufgestanden. Das heißt aber, für dich gab es auch zum Beispiel, und das ist ja schon ein entscheidender Vorteil, nicht noch an demselben Tag, wo dich der Konzertanreisestress, also das Kurzstück, du noch vielleicht das Langstück hinter dir hast, wo es vielleicht im Zug auch noch 2-3 Mal Probleme geben hat.
Ja.
Dann wäre es wahrscheinlich auch mal irgendwann auch mal drüber gewesen.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, die Anreise nach Essen war unproblematisch. Sogar die Anreise von Essen nach Gelsenkirchen am Tag des Konzerts war total unproblematisch. Ja, die Probleme gingen dann los in Gelsenkirchen.
Okay, da würde ich einen kurzen Cut machen, weil ich in der jüngeren Vergangenheit gelernt habe, dass ihr doch auf dieses Erlebnis Taylor Swift da ja auch einen sehr unterschiedlichen Blickwinkel teilweise drauf hatte. Donata, du würdest dem erstmal so zustimmen, dass der Konzerttag selber bis zur Anreise nach Gelsenkirchen eigentlich problemlos verlaufen ist?
Ja.
Ja, das schon insgesamt?
Ja, ich wollte eigentlich auch, wenn wir da ankommen, so schnell wie möglich essen und direkt zur Arena hin, weil ich ja schon vermutet habe, dass die Züge voll sind. Aber es hat sich dann halt ein bisschen verzögert, weil alle Restaurants auch voll waren. Und da, wo wir gegessen haben, hieß es ja, es dauert jetzt halt eine Stunde. Aber wir waren ja früh da, deswegen dachte ich, ja, passt schon.
Hat im wahrsten Sinne des Wortes nicht gepasst.
Es hätte schon gepasst.
Es hätte nicht gepasst.
Okay. Das heißt, ihr habt beim Essen die erste Zeit so ein bisschen auch verloren und seid nach dem Essen aber dann direkt Richtung Konzertgelände aufgebrochen, oder?
Ja, also es gab ja noch
Bahnhof.
Zum Bahnhof.
Es gab ja dann noch Swiftkirchen und Taylortown und sowas. Die hatten ja alles dekoriert mit allen möglichen Sachen, wo man hingehen konnte.
Aber da war es schon zu voll.
Da hätte ich wahrscheinlich sonst noch ein paar Fotos gemacht und ein bisschen mit Leuten geredet. Aber da war es schon zu voll. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann gehen wir jetzt mal lieber dahin, bevor es noch andere Probleme gibt.
Okay, das heißt so, dass das drumherum, da hat Gelsenkirchen sich ja, beziehungsweise es war, glaube ich, eine Organisatorin, die das initiiert hat, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Ich habe das irgendwie so, meine ich, so mal aufgeschnappt, dass das ein Mädchen aus Gelsenkirchen, ich glaube 16 oder 17, dass sie die Initiatorin des Ganzen war, in Anbetracht auch, und dass es dann nochmal einen zusätzlichen Schub bekommen hat, weil ja die England-Fans während der Europameisterschaft an Gelsenkirchen nicht so viele gute Haare gelassen haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Und auch wir sind ja mit Gelsenkirchen in unserem ersten Buch, beziehungsweise ich bin ja hart mit Gelsenkirchen ins Gericht gegangen ein wenig.
Ja.
Weil unser Ausflug dahin ja auch schon sehr speziell war.
Ja, ja. Wir sind tatsächlich dann, weil das kommt später, aber wir mussten auch über die Schalker Meile laufen.
Okay. Gut. Dann, ihr seid in Gelsenkirchen am Bahnhof.
Ja,
also
am U-Bahn-Bahnhof.
Am U-Bahnhof. Wie viel Uhr war das ungefähr?
Wird so 14.30 Uhr gewesen sein. 14.30
Uhr. Und das Konzert ging los um?
18.15 Uhr.
18.15 Uhr, also gute 4 Stunden
vorher. Einlass 16.30 Uhr. Mhm, okay. Wo ich gedacht habe, wäre schon gut, wenn wir 16.30 Uhr auch da sind, weil je nachdem, wie voll es ist, habe ich halt schon... Ja gut,
und es ist eine Strecke von einer Viertelstunde wahrscheinlich oder
sowas. U-Bahn, Viertelstunde U-Bahn. Ja, ich habe halt gedacht, je früher wir da sind beim Einlass, desto besser, auch wenn es nochmal 2 Stunden von Einlass bis zur Beginn der Pre-Show war, weil ich mir dachte, es ist ja an der Arena bestimmt sicherlich voll. Ich weiß nicht, wie schnell wir zu unserem Platz kommen.
Ja, aber... Dann waren wir halt an diesem U-Bahnhof und die ersten Bahnen sind eingefahren und es war ganz skurril, weil man hatte noch genug Platz auf dem Bahnsteig, aber man hat dann plötzlich realisiert, man hätte jetzt schon Schwierigkeiten, also angenommen die Bahn kommt, dann kommt von hinten eine Menge, die dich auf die Bahn zudrückt, das heißt du kommst gar nicht mehr raus. Wenn du siehst,
also bist du nach hinten gegangen.
Eben, wenn du siehst, die Bahn ist schon zu voll.
Dann kamen natürlich ständig Menschen nach.
So ist es. Aber wenn du siehst, die Bahn ist schon zu voll, wenn sie kommt, dann ist es schon zu spät. Dann kommst du da nicht mehr raus, ohne dass du von den Menschen gegen die Bahn gedrückt wirst. Und
die Technik, die wir sonst oft hatten, dass wir gucken, dass wir als Erster in die U-Bahn kommen, um Fensterplatz
irgendwie. Nee, weil die Bahn war ja eventuell schon voll.
Ach so, das waren keine leer angereisten Bahnen. Ah, okay, ich dachte, die starteten da.
Das war dann mein, aber dazu kommen wir später. Genau, ich musste dann nach hinten, weil ich habe realisiert, ich bin sonst hier sehr schnell gefangen. Das heißt, ich musste nach hinten. Dann geht der erste Schwung praktisch in die Bahn rein. Und wirklich, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen. Wir haben ja schon vieles gesehen, an was volle Züge angeht. Aber die Menschen sind so lange in diesen Zug reingeströmt, bis sie, wenn sie weiter reingegangen wären, sie die Menschen nicht mehr weiter hätten zusammendrücken können. Also bis praktisch das fast so elastisch ist, dass wenn die Person reindrückt, sie wieder zurück gestoßen wird von vom Rest der Menschenmenge.
Also eigentlich so, um mal so im biologischen Begrifflichkeit zu bleiben, genau dein Milieu, so wo du dich wohlfühlst.
Ja, genau. Nee, ja. Also es ist wirklich, es war physikalisch wirklich nicht mehr möglich. Das Einzige, was man hätte machen können, ist halt einfach sich ganz vorne hinstellen, reingehen und dann zerdrückt werden von den Menschen, die nachkommen. Das
hättest du nicht geschafft.
Nein, auf keinen Fall.
Das hättest du auf gar keinen Fall geschafft.
So, deswegen, wir haben 2, 3 Bahnen abgewartet, jedes Mal dasselbe. Und dann haben wir beschlossen, so funktioniert das auf keinen Fall. Und die beiden Möglichkeiten, die ich vorgeschlagen habe, waren entweder bis zur Arena laufen oder die U-Bahn-Linie entlang bis zur Anfangshaltestelle laufen und gucken, ob man dort einen Sitzplatz vielleicht ergattern kann. Das waren die beiden Möglichkeiten, die ich Donata zur Wahl gestellt habe letztlich.
Ich fand beide Möglichkeiten scheiße, weil ich mir dachte, also wenn wir jetzt, also
ist die so normale Fußwegstrecke?
6,5 Kilometer oder sowas. Es war halt sehr warm und wir hatten auch nichts zu trinken mit, weil man darf ja an der Arena nichts zu trinken haben. Das war so ein bisschen so, hatte ich eigentlich nicht so Lust drauf. Aber der Gedanke, wir gehen jetzt erstmal in die andere Richtung und kommen im Zweifelsfall trotzdem nicht rein und müssen dann noch weiter laufen, war mir zu schlimm. Zu
riskant, ja.
Und dann habe ich gesagt, nee, dann laufen wir lieber.
Das heißt, du hast schon auch die Erfahrung gesammelt, dass das Reisen mit Jason auch von kontinuierlichen Abwägungsprozessen abhängig ist, irgendwie so ein bisschen.
Ja, wir waren ja schon öfter zusammen unterwegs und ich wusste das ja vorher, aber ich habe halt trotzdem gedacht, naja, es kann sein, dass wir jetzt 10 Minuten laufen und dann können wir da einsteigen und wir sind in einer Viertelstunde da und alles ist gut. Mhm. Aber es kann halt auch sein, dass die erste Haltestelle geht nicht, na, dann laufen wir halt noch eine weiter und im Endeffekt sind wir eine halbe Stunde in die falsche Richtung gelaufen und kommen immer noch nicht rein und müssen dann noch weiter zur Arena hinlaufen.
Also habt ihr euch für einen 6,9 Kilometer Fußmarsch entschieden?
Ja, der dann durch einige andere Komplikationen noch verlängert wurde.
Welche Komplikationen?
Naja, wir haben ja schon gerade gesagt, man darf nichts zu trinken mit in die Arena nehmen. Das heißt, ich hatte meine Mehrwegflasche natürlich dabei, aber ich habe sie im Hotel gelassen, weil ich durfte sie ja nicht mit reinnehmen. Aber das hieß auch von 12 Uhr praktisch im Hotel losgehen oder noch früher sogar.
Aber in Gelsenkirchen beim
Restaurant. Ja klar, da konnte man noch beim Essen noch einmal was trinken. Aber prinzipiell hatte ich praktisch
deine eiserne Reserve.
Die hatte ich von morgens an nicht dabei. Ich habe einmal konnte ich dann was trinken, gegen 14 Uhr beim Essen oder ein bisschen früher. Und dann war klar, jetzt von vormittags bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts nichts mehr zu trinken. Und es war extrem, extrem heiß. Es sei denn, wir haben irgendwo das Glück, Glasflaschen zu finden, aber es war schon klar, dass es in der Arena keine geben wird.
Natürlich so. Sehr unwahrscheinlich.
Aber da habe ich
halt. Ihr wusstet also vorher schon, dass die kein Mehrwegsystem haben?
Wir haben es halt vermutet. Wir sind
davon ausgegangen. Aber konnten halt auch nicht wirklich was machen, um uns darauf vorzubereiten. Man konnte nur hoffen. Was dann natürlich hinzukam, war eben dieser Fußmarsch, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Bei der Hitze, ohne Trinken. Wir hatten dann das Glück nach so
öffentliche Toiletten, Wasserhahn oder so.
Was war tatsächlich meine nächste Überlegung, in der Felddienst-Arena dann auf Toilette zu gehen und aus dem Wasserhahn was zu trinken. Hätte ich dann vermutlich auch gemacht, aber aus dem Wasserhahn trinken ist ja auch schon mal schief gegangen.
Ja, wobei ich jetzt, da muss man den Gelsenkirchen dann auch mal zugutehalten, ich denke, wenn es nicht direkt nach einem Spieltag, nach Spieltagsende ist, nach einem 0-4 Niederlage gegen Borussia Dortmund, wird man dort auch aus dem Wasserhahn trinken können, ohne dass einem was passiert.
Ja. Das wäre dann vermutlich die Strategie gewesen, aber selbst das wäre ja erst so um 17 Uhr frühestens gegangen und auf dem Fußmarsch waren wir halt schon schwindelig einige Male. Wir hatten dann Glück, dass wir so ungefähr auf der Hälfte der Strecke, würde ich sagen, haben wir einen Laden gefunden, so einen kleinen türkischen Laden.
So Getränkemarktmäßig.
Genau, in dem es tatsächlich Getränke in Glasflaschen gab. Zwar nur, also es gab dieses, du kennst doch noch aus Osteuropa, dieses Aloe Vera Getränk, wo diese Brocken drin sind.
Dieses Ekelzeug.
Wo diese Schleimbrocken drin sind, die dann irgendwie in deinen,
Da darfst du nicht von reden, wenn ich daran denke. Das war so richtig, als würdest du so kleine, kleingeschnittene Quallenstücke in ein ekelhaftes Wasser schmeißen.
Musstest du austrinken. Erinnere ich mich. Ja, und dieses Getränk gab es aber noch in anderen Sorten zum Glück. Ich habe dann Mango mir geholt.
Und da waren aber auch die Brocken?
Nee, da waren keine Brocken drin tatsächlich.
Ohne Brocken?
Ja.
Echt? Okay. Ich dachte, da waren Mangobrocken.
Ja, es war so ein bisschen dickflüssig teilweise, aber es waren nicht so Brocken, wie Papsi hatte. es war nicht so geil, aber es gab es halt in Glasflaschen.
Du hast dann eine Situation.
Da ist es dir scheißegal, du trinkst alles.
Hätte da stehen, Kuhpisse hättest du wahrscheinlich auch getrunken. Das wäre
egal. Nicht vegan.
Nicht vegan. Ja. Ach nee, danke, keine Kuhpisse für mich. Ich trinke nur vegan.
Dann habe ich mich halt geholt. Und bin rausgegangen.
Dann sind wir weitergelaufen.
Genau, weil ich wollte mir aufsparen für den Weg und sie nicht sofort trinken. Ja. Dann sind wir noch so einen Kilometer, wird es gewesen sein.
Eineinhalb, irgendwie so.
Sind wir weiter in Richtung Arena gelaufen, bis ich dann gesagt habe, ich muss jetzt was trinken, mir ist total schwindelig. Dann habe ich mir die Flasche genauer angeguckt und mir war recht schnell klar, die kriege ich nicht auf. Es war diese Öffnung, die du praktisch, wo du deinen Finger in so einen Ring reinsteckst, und dann praktisch auf irgendeine Weise daran ziehst, um den Deckel so abzuflappen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das geht auch nicht mit dem Flaschenöffner, damit irgendwas, also mit Flaschenöffner kriegst du vielleicht das auf der anderen Seite dann auf, aber mir war jetzt klar, ich habe genau einen Versuch, diese Flasche zu öffnen. Wenn ich mit meinem Finger da jetzt dran gehe und ich versuche sie zu öffnen und der Ring reißt ab, dann können wir eigentlich zurück ins Hotel gehen, weil was soll man dann machen? Ich kann die Flasche ja nicht mit in die Arena nehmen. Ich kann sie nirgendwo hinstellen, weil da ist ja noch ein Getränk drin. Das heißt, plötzlich war mir klar, in was für ein existenzielles Risiko wir gerade waren, dadurch, dass ich diese Flasche habe. Weil ich musste irgendwas mit dieser Flasche machen. Und auch da habe ich Donata wieder vor die Wahl gestellt. Sollen wir das Risiko eingehen, öffnen, oder nein?
Du bist aber echt gut zu ihr, finde ich auch, ne?
Ja, immerhin konnte ich es mir aussuchen. Ich hatte dann die Wahl, entweder Jason versucht es jetzt aufzumachen, dann ist halt das Risiko, wenn es abreißt, dann können wir halt nicht zum Konzert. Blöd gelaufen. Oder, ja, weiß auch nicht so genau. Wir gehen wieder zurück zum Laden und fragen, ob die was haben.
1,5 Kilometer zurück zum Getränkeshop.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Ring abreißt, ist ja
hoch.
Die
ist sehr hoch. Die der funktioniert immer so also scheiße.
Ihr müsst halt nur gucken, ihr müsst das halt schon über den...
Ja, ich weiß.
Über den Rand ziehen.
Aber ich habe ja vorsichtig, ich habe meinen Finger da reingetan, habe praktisch überlegt, okay, welche Bewegung würde ich jetzt machen? Und mir war recht klar, es ist maximal eine 50-50-Chance. Ich kenne diese Art von Verschlüssen. Mir ist das auch schon passiert, dass der Ring abgerissen ist. Nur war ich dann halt irgendwo zu Hause oder in irgendeiner Stadt und konnte die halt mit herumtragen, bis ich einen Flaschenöffner hatte. So.
Aber meistens reißen die doch nur, wenn man einen zu dicken Finger hat, den man dort reinsteckt, dass der Ring nach außen
geht. Mir ist das schon passiert.
Echt?
Mein Finger passt da locker rein.
Und vor allem war ja auch mein Gedanke, also selbst wenn es jetzt nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, ich wollte auch nicht 10%, naja, dann gehen wir nicht zum Taylor Swift-Konzert.
Ja gut, dann hättet ihr aber auch eine andere Lösung
gefunden.
Auf dem Weg die Flasche in einem Gebüsch verstecken.
Das hätte ich nicht gemacht.
Das habe ich auch vorgeschlagen, das meinte Jason, es geht nicht.
Zu riskant.
Dass wir sie entweder nicht mehr wiederfinden oder dass sie weggenommen wird.
Hätte man klar markieren können, die nimmt da auch keiner weg. Was will einer mit der Flasche?
Weiß ich nicht, aber wenn sie halt weggenommen worden wäre, dann wäre es Meltdown. Also Vollkatastrophe.
Ja, aber sie hätte ja selbst dann, wenn sie jemand getrunken hätte.
Das weiß man halt alles ja nicht.
Ja, sonst nimmt sie doch keiner, nimmt sie doch sonst keiner mit.
Ja, aber trotzdem, ich kann mir ja nicht sicher sein.
Ja, okay, verstehe.
Also die Lösung wäre dann tatsächlich gewesen, so lange herumlaufen, bis wir jemanden finden, der die Flasche öffnet.
Okay. Also wurden aus 7 Kilometern leider
über 9.
9 Kilometer, weil ihr dann zu dem noch. Und ihr seid dann zu dem zurück?
Ja.
Mhm.
Was hat der denn gemacht?
Die Person, die dann in dem Laden war, hat versucht, sie mit der Hand zu öffnen. Der Ring ist abgegangen. und dann hat er einen anderen gerufen und der hatte dann einen Flaschenöffner und hat es mit dem Flaschenöffner irgendwie hingekriegt. Aber auch die haben 4 Minuten an dieser Flasche gesessen, um sie aufzukriegen. Also niemals mit im Leben hätte ich die aufbekommen. Niemals.
Also der hat die nicht ganz lässig aufgemacht und euch ausgedacht. Oh, okay. Davon bin ich jetzt eigentlich ausgegangen, dass ihr den ganzen Weg zurückgegangen seid, der einmal seinen Finger in diese Lasche zieht, aufreißt, die Flasche in die Hand drückt und dich nur anguckt und sagt, sag mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht?
Wir haben da tatsächlich auch lange dran gesessen.
Das ist ja krass, das hatte ich so gar nicht wahrgenommen.
Was ich dadurch gelernt habe, du kriegst sie mit dem Flaschenöffner auch dann noch auf, wenn der Ring ab ist. Das ist ein gut zu wissender Fakt für die Zukunft, weil dann hätte ich es ja versuchen können und wenn der Ring ab ist, dann zurücklaufen. Aber das wusste ich nicht. Ich dachte, wenn der Ring ab ist, kriegst du jetzt nicht mehr richtig ab.
Okay. Gut, dann seid ihr gute 9 Kilometer gelaufen. War das denn ein komplett frei begehbarer Weg oder waren da mehrere zu Fuß in diese Richtung unterwegs? Aber wahrscheinlich niemand. Da war niemand.
Alle sind halt mit der Bahn gefahren.
Da sind irgendwie 80.000 Menschen zu einem ein und demselben Ort unterwegs.
Ja.
Und ihr seid den Weg gegangen, wo eigentlich niemand anders
von dir ging. Doch, das Ding ist halt, es ist der offensichtliche Weg. Das sieht man sogar daran. Letztlich, man läuft eigentlich nur die Schienen lang. Also du siehst sogar alle 10 Minuten immer die Menschen in der Bahn an dir vorbeifahren. So. Aber du siehst auch, dass die Bahnen nicht besser werden. Also du hast gesehen, dass sie eigentlich immer voller wurden. Wir haben es dann einmal noch irgendwie nach Kilometer 5 oder so, haben wir uns nochmal für 5 Minuten an der Haltestelle gesetzt, um eine abzuwarten.
Ja.
Aber ja, was man erwartet.
Ich wäre reingegangen, aber Jason wäre nicht reingegangen und dann...
Und dann sind wir halt bis zum Schluss gelaufen, bis zur Arena.
Okay. Und da seid ihr um wie viel Uhr angekommen?
Tatsächlich um so wahrscheinlich 16.45 Uhr, also so eine Viertelstunde nach Beginn Einlass, okay, also alles
ja
noch nach Zeitplan.
Was ja eigentlich eine gute Zeit ist, so sagen wir.
Zwar sehr angepisst, aber pünktlich wie geplant.
Also da war das Donatas Angepisst-Level von 1 bis 10 war schon so auf welchem Level?
Oh, es hat so ein bisschen geschwankt. Also in dem Moment, wo es klar wurde, wir müssen jetzt laufen, ist schon sehr hoch gestiegen, weil ich eigentlich... Jason hat das anders in Erinnerung.
Das habe ich nicht anders in Erinnerung, das war
aber
anders.
Ich habe es so in Erinnerung, dass ich eigentlich schon seit einem Jahr vorher gesagt habe, egal was passiert, ich gehe auf dieses Konzert und wir können so früh losgehen, wie du willst, aber wenn dir eine Bahn zu voll ist und es nicht anders geht, dann gehe ich halt alleine. Jason war der Meinung, dass ich so nicht gesagt habe und dass ich nicht alleine reingehen darf.
Ja.
Und wenn wir es nicht schaffen, dann habe ich halt Pech.
Ja.
Das fand ich nicht so cool. Da war ich dann schon sauer.
Ja. Ja.
Und dann sind wir halt losgelaufen, hab ich gesagt, können wir mal kurz nicht reden, so ungefähr, und habe mich dann wieder ein bisschen beruhigt.
Da muss selbst Jason muss grinsen, weil er weiß, jetzt kommt dann die Bredouille.
Ich kenne das, der Punkt ist ja, dass, also wie gesagt, es gab offensichtlich bei der Kommunikation im Voraus ein Missverständnis. sodass wir dann nicht kommunikativ nicht auf einem Kenntnisstand waren. Weil wenn es so gewesen wäre, wie Donata es erzählt, oder wenn das, was Donata, wenn es bei mir so angekommen wäre, wie Donata es dann jetzt behauptet hat im Nachhinein, dann hätte ich mich ja gar nicht darauf eingelassen.
Donata,
also dann weiß ich ja, wenn ich mir das rein logisch anschaue, weiß ich ja, dann ist völlig klar, dass ich das nicht machen kann. Also dann hätte ich Nein gesagt, weil mir ging es ja gar nicht darum, dass ich sage, wenn ich da nicht reinkomme, darfst du auch nicht rein. Sondern mir ging es darum, dass wenn ich praktisch laufen würde und Donata fahren würde, was ja prinzipiell kein Problem gewesen wäre, wusste ich ja nicht, wie sieht es aus, wenn ich dort an der Arena ankomme. Also ich habe mir halt nicht zugetraut, ich hätte mir auch vorstellen können, dass es da wie beim Fußball so einen Marsch hingibt, wo halt noch andere Leute sind.
Aber wir hatten da auch schon so Situationen, da haben wir uns gegenseitig die Tickets an die Hand gedrückt und gesagt, wir treffen uns am Platz.
Aber da war das ja auch, da wusste ich, was auf mich zukommt. In dem Fall wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Ich hätte mir vorstellen können, dass es dann da praktisch irgendeinen Marsch hin gibt, in dem ich dann irgendwie mit drin bin. Ich hätte mir vorstellen können, dass ich Probleme kriege mit dem Trinken und am Ende alleine bin und kurz vorm Dehydrieren. Ich hätte mir vorstellen können, dass ich dort ankomme und dann praktisch an so von einer großen Fanmenge stehe, durch die ich nicht durchkomme und ich kann mit Donata nicht kommunizieren, weil mein Handy-Akku zum Beispiel leer ist. Ich kann mich dort nicht weiter aufhalten, also muss ich von der Arena wieder weg. Also es wäre keine Option gewesen, dass ich allein dorthin laufe, weil es zu riskant ist. Und das wusste ich natürlich im Vorhinein. Deswegen hätte ich mich, wenn mein Kenntnisstand gleich Donatas Kenntnisstand gewesen wäre im Vorhinein, mich nicht darauf eingelassen. Aber da gab es offenbar ein Missverständnis.
Okay. Ganz unabhängig von dem Missverständnis finde ich es aber total spannend, weil es, glaube ich, schon auch mal einen total coolen Blickwinkel eröffnet, dass ich hier ganz entspannt sitzen kann und total mitfühlen kann, warum Donata richtig pisst war, kann ich total nachvollziehen, weil ich war quasi auf eurem Marsch, war ich quasi dabei gerade, so weißt du, und kann mir das vorstellen, aber auch jetzt nicht nur im Sinne von sie ist pisst, sondern auch, was das auch bedeutet, wenn du jemanden, den du ja magst, für dich ist es ja auch kein Vergnügen dort oder so, also man sieht ja dann auch, dass du auch leidest irgendwie so, aber halt, dann dort gegebenenfalls Hürden sind, wo wir sagen würden, Gott sei Dank, dann kommen wir da jetzt ein Stückchen weiter, die aber für dich dann eine Hürde darstellen, wo du sagst, das ist eine unüberwindbare Hürde, das geht gar nicht. Und dass das dann so zu so einer krassen Situation führen kann, dass du da kurz vor der Dehydration stehst, irgendwie sowas, oder Gefahr läufst, zusammenzuklappen. Ja. Eigentlich auf einem Weg zu etwas Schönem, zu einem Konzert, etwas, wo man sich drauf freuen will und so weiter. Und deswegen finde ich es total spannend, weil beide Blickwinkel haben ja ihre totale Legitimation.
Ja.
Also es ist ja total in Ordnung und auch total nachvollziehbar, dass Donata pisst war. Gleichzeitig ist es total nachvollziehbar, dass das für dich eine total beschissene Situation war. Wenn man das jetzt auf Instagram in Kurzversion, dann hättest du wieder deine ganzen Freunde, die sagen, darfst du nicht zum Konzert gehen oder dies oder das, weißt du, also wieder 1000 kluge Tipps und so weiter. Ihr beide habt euch dem ja trotzdem bewusst gestellt. Eigentlich analog so ein bisschen zu unseren Stadiontouren, finde ich so ein bisschen. Das finde ich total spannend. Und mir ist dann auch aufgefallen, durch diesen anderen Blickwinkel, den ich jetzt einnehmen durfte, dass es ja auch ganz häufig so, wenn du so die ganzen sozialen Medien, sei es Twitter oder was auch immer, zu diesen Kontext-Autismus-Themen, dass es da ja sehr häufig auch so ein bisschen geht um einmal den Blickwinkel der Eltern, dass wenn die sich darüber beschweren, wie hart es ist, mit einem vielleicht auch ein autistisches Kind großzuziehen insgesamt, unabhängig von einem Vergleich, wie ist es denn mit einem nicht-autistischen Kind oder was auch immer, sondern dass das trotzdem ein legitimer Blickwinkel ist, völlig ohne große Schwierigkeiten, also dass man den haben kann, ganz normal, dass es eigentlich eher ein Problem ist, den jeweils anderen Blickwinkel gleichwertig anzuerkennen, egal von welcher Seite aus. Das meine ich ganz klar, auch ein bisschen in deine Richtung, selbst wenn du vielleicht da dann nichts für kannst. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber ich würde gleichzeitig auch sagen, dass es vor allem bei Dritten, die das Ganze beurteilen, so ist, dass vermutlich die meisten jetzt eher mit Donata mitfühlen würden als mit mir.
Ja, natürlich.
Und das ist natürlich insofern 90% ein
Problem. 90% mindestens.
So. Und das ist natürlich insofern ein Problem, man kann das nicht, weiß nicht, ob man das gegeneinander aufwiegen kann, aber ich würde nicht sagen, dass der Tag für mich leichter war oder dass ich weniger gelitten habe als Donata.
Nein.
Ich bin es irgendwie gewohnt, also für mich sind viele Tage so, deswegen weiß ich nicht, habe ich vielleicht bessere Mechanismen, damit umzugehen, oder es reizt mich nicht ganz so schnell, weil es eben, weil ich sowas halt häufiger erlebe. Aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, wie das öffentliche Echo aussehen würde, wenn man dazu eine Befragung macht.
Ja, ja. Deswegen habe ich da, genau deswegen meinte ich dass ich es so spannend finde, dass, wenn ich jetzt diesen Blickwinkel einnehme, so auf die Situation von Donata, aber auch auf deine, dass mir das nochmal klar wird, wie schwierig diese Gemengelage so in Gänze ist. Ja. Und weil es dann aber auch gleichzeitig irgendwie, ich meine, wir hatten ja schon mal die Diskussion rund um den, zum Beispiel um den Autismusverband in Deutschland.
Ja.
So, dass das total in Ordnung wäre, so wie es ist, wenn man sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit klar als Elternvertretung positionieren würde, wäre das eine völlig andere Situation. So.
Genau.
Und fiel mir nur gerade auf und konnte halt mitfühlen, dass das dann auch keine, grundsätzlich schon keine große Freude ist. Aber um zurück zum Ablauf zu kommen, ihr wart ja dann zackig da, 16:45 habt ihr da angestanden, das heißt 17 Uhr wart ihr drin und dann ging es wahrscheinlich auch nur noch positiv weiter, oder?
Die Schlange vorher.
Ja, und vor der Schlange gab es noch das Dixi-Klo.
Stimmt, erst gab es das Dixi-Klo, dann gab es den Weg zur Schlange. Da waren ja auch, gab es ja auch ein paar Stops. Dann gab es die Schlange und dann ging es los, ne?
Ja. Also
drei Hürden waren es noch.
Ja.
Dixi-Klo klingt auf jeden Fall so spannend, da war in der alten Wochenendrebellentradition Toiletten. Ja, Klos und Toiletten eine große Rolle, Donata. Was war mit diesem Dixi-Klo los?
Ja, also
oder ist es ein sehr intimes Detail, also wie ihr mögt. Was war da los? Erzählt mal.
Nee, also wir sind dann angekommen, ich dementsprechend etwas gereizt.
Ja.
Ich hatte auch schon vorher zu Jason gesagt, ich wusste ja auch, dass Jason das jetzt nicht macht, um mich zu ärgern. Es hat mich halt trotzdem genervt, deswegen habe ich gesagt, können wir mal kurz jetzt nicht reden, weil ich wollte ihn auch nicht anmotzen für nichts so. Und dann sind wir da endlich angekommen und ich wollte
auch. Stopp, ich muss mal ganz kurz was zwischenfragen. Ist das dann auch so, dass obwohl es eigentlich, also du bist richtig am Kochen und Jason dann eigentlich so trotzdem teilweise dann auch sehr fordernd weiterredet, ja jetzt müssten wir ja eigentlich dies oder irgendwo so, dass es dann eigentlich einen noch mehr reizt so?
Vom Gefühl her manchmal ja, wenn Jason mich fragt, warum ich jetzt gerade so gereizt bin und ich sagen will, warum ich gereizt bin, gar nicht in einer anschuldigenden Art, sondern einfach, ich nehme das gerade so und so wahr und Jason dann sagt, nein, weil, dann ärgert mich das, weil ich mir denke, ich wollte doch nur gerade sagen, für mich ist das jetzt so.
Ja.
Und das ärgert mich dann halt noch mehr und deswegen habe ich gesagt, ich will jetzt gerade eigentlich nicht drüber reden, ich will jetzt lieber gar nicht reden, damit ich mich wieder beruhigen kann.
Ja.
Und ich habe ja auch, also Jason hat ja nichts falsch gemacht, ich hasse Konflikt, ich kann damit gar nicht umgehen, deswegen war ich so, nee, es muss jetzt einfach wieder runterkommen und dann ist alles gut.
Das ist auch eine gute Reaktion, denn das, was ich hasse, ist, wenn dann in solchen Zuständen, was sie gerade meinte, dass ich praktisch sage, nein, weil, als Reaktion auf etwas, was sie so wahrgenommen hat, das stimmt ja so nicht. Ich sage nein, weil, wenn Tatsachen meiner Meinung nach falsch dargestellt werden. Also es ist nicht so, dass ich irgendwem abspreche, das und das so wahrgenommen zu haben. Aber wenn etwas nacherzählt wird, was passiert ist und dabei objektive Tatsachen meiner Auffassung nach nicht korrekt wiedergegeben werden, das macht mich wütend. Dann schreite ich ein mit nein, weil. Und deswegen ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll, in solchen Szenarien, in solchen Situationen nicht mehr zu sprechen, als es die akute Lösung dringlicher Probleme jetzt gerade, um irgendwie weiterzukommen, erfordert.
Und nach meinem Empfinden ist das dann halt gar nicht so, ich gebe jetzt die Fakten wieder, sondern du fragst mich halt, warum bist du so gereizt? Und ich sage dann, ich bin so gereizt, weil egal, ob das jetzt so passiert ist oder nicht, so fühlt es sich für mich jetzt halt gerade an. Und dann
den Zusatz müsste man sprachlich auch schon noch
aber du fragst mich doch, warum bist du gereizt? Ja. Also
eben, aber wenn du sagst, ich bin gereizt, weil und dann etwas sagst, was meiner Auffassung nach so gar nicht passiert ist, dann ist logisch, dass mein Verständnis niedriger ist. Wenn du sagst, ich bin gereizt, weil es auf mich so gewirkt hat oder ich das und das Gefühl hatte oder das auf mich so und so gewirkt hat, dann sind das Sachen, die ich dir gar nicht absprechen kann, weil nur du wissen kannst, ob es auf dich so gewirkt hat oder nicht. So, da ist schon ein großer Unterschied.
Aber das ist 100% der Zeit, wenn wir derartige Konflikte hatten, so, dass es da einfach eine Wiedergabe von, wie hat es sich jetzt für mich angefühlt. Ja, musst
du es auch so sagen.
Naja, gut.
Gut. Kommen wir zu den wichtigen Themen.
Was war jetzt auf diesem
Dixi-Klo los? Ja.
Genau, wir sind angekommen und ich wollte aufs Klo gehen. Und es gab in der Arena natürlich Toiletten, aber da musste man sich halt erstmal anstellen und in die Arena reinkommen. Vorne gab es nur Dixie-Klos. Habe ich gedacht, naja gut, was soll man machen? So schnell kommen wir da jetzt nicht rein. Ich hatte keinen Rucksack mit, sondern nur so eine kleine Handtasche, weil die Arena hat ja diese Bestimmungen, was man alles mitnehmen darf. Da war ein Lippenstift drin, 20 Euro mehr nicht, weil ich gedacht habe, naja, ich will jetzt auch nicht viel mitschleppen, ich brauche nicht viel, Wasser darf man eh nicht mitnehmen. In dem Dixi-Klo gab es schon kein Waschbecken und kein Klopapier, das fand ich schon scheiße und das ist ja auch so ein, ja nur so ein Eimer, das fällt ja alles nur so rein, es gibt kein Spülwasser, man spült es nicht, weil man sieht das schon von allen vorher da drin schwimmen und so und ich fand es schon, eigentlich in dem Moment, wo ich reingegangen bin, habe ich gedacht, ich will jetzt hier eigentlich nicht aufs Klo gehen, aber gut, was soll man machen? Wollte mein Handy aus meiner Hosentasche rausnehmen. Ich hatte tatsächlich ein Kleid an und darunter eine Hose, weil es morgens noch ziemlich kalt war und ich gedacht habe, ich ziehe die dann aus und in der Hosentasche hatte ich jedenfalls mein Handy und habe das dann rausgenommen, damit es nicht ins Klo fällt.
Ja.
Und normalerweise würde ich es dann irgendwo hinlegen, aber keine der Oberflächen in dem Dixi-Klo war akzeptabel als Fläche, ja, mein Handy hinzulegen. Also habe ich gedacht, gut, ich habe ja hier die Handtasche, mache ich es halt in die Handtasche rein. Und ja, dann danach wollte ich mich halt wieder anziehen und als ich gerade so wieder am Anziehen war, Hose zugemacht, reißt auf einmal der Bändel, dieses, was halt um meine Schultern ist, von der Handtasche und die fällt mit einem ganz lauten Platsch ins Dixi-Klo.
Entschuldigung.
Ja, so ging es mir auch, als ich das gehört habe.
Oh Gott.
Ich fand, also ich habe halt wirklich gedacht, also das Ding ist, mir ist einmal mein Handy zu Hause ins Klo gefallen und das fand ich schon schlimm genug gefühlt, da reinzugreifen, obwohl das ja sauberes Toilettenwasser ist, was zwar so nicht schön konnotiert ist, aber eigentlich ist das ja nichts Schlimmes.
Ja.
Aber da war es halt wirklich nur die Mischung aus Pisse und da war noch so eine Wurst am Rand und Klopapier. Ich hoffe nichts anderes. Ich bete, dass da nicht noch irgendwer sonst was anderes rein drin entleert hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war mein erster Impuls, nee, ich lasse es einfach da liegen. Die Tasche war teuer, war schön, egal, die werde ich eh nie wieder verwenden. Scheiß auf den Lippenstift, scheiß auf die 20 Euro.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Bis ich bemerkt habe, ach, mein Handy, was ja eigentlich in meiner Hosentasche war, habe ich eben noch in diese Tasche gelegt. Und in meiner Handyhülle lag mein Personalausweis, lag mein Führerschein.
Ja.
Im Handy digital waren auch die Tickets zum Taylor Swift-Konzert. Also ich könnte dann halt sagen, ja gut, dann gehen wir halt nicht, lasse ich es halt hier liegen. Aber das war keine Option. Also habe ich gesagt, okay, dann was soll ich machen? Habe ja keine Wahl. Habe ich das also da rausgefischt? Vor dem Dixi-Klo ins Gras.
Zu dem Zeitpunkt warst du aber, konntest du noch nicht rufen, gar nichts. Das heißt, Jason hat da noch gar nichts mit.
Du saß draußen vor dem Dixi-Klo.
Ja.
Oder konntet ihr dadurch kommunizieren? Also hast du gerufen schon, oh nein Gott, hier ist irgendwas Schlimmes passiert?
Nee, ich war.
Das hat er also noch gar nicht mitgekriegt.
Das war eher so persönlich meine. Das Ding ist, weil das Ding ist, vor dem Dixi-Klo war auch eine Schlange und ich fand es persönlich ein bisschen unangenehm, dann rauszurufen, Entschuldigung und keine Ahnung was. Dann
war ich gedacht, kann mir kurz mal jemand helfen, mir ist mein Handy, die Scheiße.
So, ich wusste auch, Jason könnte jetzt eh nichts tun. Jason würde wahrscheinlich noch ungerner da reinfassen als ich. So, dann habe ich.
Der hätte da einfach nicht reingefasst.
Jason meinte auch tatsächlich, wenn ihm das passiert wäre, hätte er mich es rausholen lassen.
Ja.
Wobei ich tatsächlich sagen müsste, wenn ich entscheiden müsste, müsste ich da reingreifen in die Scheiße und das rausholen oder müsste ich in diese Bahn steigen?
Ja.
Würde ich jederzeit in die Scheiße greifen. Also, das wäre sogar noch eine Situation gewesen, wo, wenn Donata rausgekommen wäre und gesagt hätte, ich hol's nicht raus, wir gehen jetzt nicht aufs Konzert, ich drüber nachgedacht hätte, ob ich es rausholen würde und ob mir das lieber wäre, nicht aufs Konzert zu gehen. Während bei der Bahn überhaupt keine Frage ist, dann gehen wir nicht hin. So. Aber das war nicht, gehörte nicht zu Top 3 der größten Probleme an diesem Tag, meiner Meinung nach.
Ja, für mich eigentlich schon.
Ach, echt? Aber wie, ja, es ist schön. Ja, erzähl weiter.
Ja, naja, es war ja keine Option, nicht zum Konzert zu gehen. Es war auch keine Option, jetzt einen neuen Führerschein und alles zu beantragen. Wir wären auch nicht zurück zum Hotel gekommen, weil Jason Sandy hatte schon bekanntermaßen nicht mehr so viel Akku. Und also alles, ich glaube, ich hatte sogar die einzige Hotelkarte. Kann das sein? Oder hattest du die im, die war da dann auch drin. Wir wären auch nicht zurück ins, also man hätte natürlich an der Rezeption fragen können, aber es wäre jedenfalls alles nicht gut gewesen. Ich hätte keine Fahrkarte gehabt zurück, mein Deutschland, es wäre alles blöd. Und ich habe es dann also vor dem Dixi-Klo ins Gras geworfen und habe dann gedacht, mal gucken, habe es aufgemacht, erstmal ausgekippt, die ganze Flüssigkeit aus der Tasche raus. Und dann habe ich halt gedacht, dieser Lippenstift, der war in der Schachtel, die noch in so einem anderen Dingen nochmal verpackt war. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht ist innen drin ja nichts angekommen, weil der war teuer und das war mein Lieblingslippenstift. Und ich habe gedacht, ah, vielleicht. Ja. Also ich habe ihn aufgemacht und der hat getropft. Daraufhin beschlossen, nee, doch nicht. Die 20.
Und das ist ja auch, das hat ja dann auch, also du bist ja quasi raus. Hat Jason das denn gesehen, wie da du rausgekommen bist und das aufs Gras geschmissen hast? Oder
ja, also,
wie war dieser Moment? Wie, oder wie hast du es?
So wie du, als sie es erzählt hat. Ich hatte einen Lachflash.
Nein, aber der erste Moment dessen, wo du ja registriert hast, was ist da jetzt passiert? Wann war das?
Donata ist aus dem Klo rausgekommen, hat ihre Tasche auf den Boden geworfen und hat mir gesagt, boah, ich habe richtig Scheiße gebaut.
Du bist aus dem Dixi-Klo rausgekommen, warst vor ganz vielen Leuten erst ja ganz stolz, dass du richtig Scheiße
ja man muss gebaut. Man muss dazu den Kontext
Wie viele Leute standen denn da?
10 oder so. Einige haben wir noch angesprochen. Oh nein, ist das da reingefallen?
Ja, das Ding war, also der Kontext.
Der Armbändchentausch hätte sich dann aber auch erledigt. Wahrscheinlich.
Der Kontext, zu dem ich habe richtig Scheiße gebaut, war halt, dass Jason hat ja mal vor ein paar Wochen oder Monaten dieses Video da gepostet von dem Typen, der da in seinem Auto ist und dann wegschwimmt mit dem, ja, mit dieser Überschwemmung. Und der sagt ja so, oh, jetzt habe ich richtig Scheiße gebaut, jetzt habe ich richtig ein Problem, ey. Ja. Und das zitieren wir halt immer, weil wir das so okay lustig fanden. Und ich bin da draußen, ich habe richtig Scheiße gebaut, jetzt haben wir richtig ein Problem, ey.
Ja, okay.
Und okay. Dann Jason war so, was ist denn los? Und ich war nur so vor dieser Tasche und ich war so, nein. Und der war so, was ist denn passiert? Und ich so, ja, das ist ins Dixi-Klo gefallen.
Und dann einen Lachflash bekommen. Richtig heftig, oder? Mhm.
Ja.
Das heißt, du hast Donata erst 9 Kilometer dahin hingeschleift. Es gab die ganzen Schwierigkeiten dahin. Und als ihr dann zusätzlich dieses Malheur passiert ist, hast du dich völlig weggeschmissen vor Lachen?
Du hast dich auch weggeschmissen.
Gut, ich hätte es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich auch gemacht. Denke ich.
Ja. Definitiv. Man muss auch dabei gewesen sein,
das die kommt, Situation. Das kommt wahrscheinlich ja noch hinzu. Wobei es ja dann eigentlich auch bei uns, wenn wir zu zweit unterwegs sind, immer typisch sind, dass wenn dann irgendwas schief geht, dass ja es dann irgendwie dann, dass man dann immer denkt, na ja, jetzt okay, jetzt ist, aber jetzt ist ja egal, jetzt ja kann es nicht mehr schlimmer kommen und dann kommt doch.
Ja, das kann auch noch.
Ich habe in dem Moment halt auch wirklich gedacht, dass es jetzt gerade nicht wirklich passiert. Also mir ist jetzt nicht wirklich meine Tasche da reingefallen und ich habe jetzt nicht mein Handy aus meiner Hosentasche proaktiv in die Tasche gemacht. Also das war halt
alles rein.
Ja.
Ja. Das ist, ja, sonst hättest du drin liegen lassen.
Sonst hätte ich es liegen lassen.
Ja.
So, die 20 Euro habe ich direkt ausgegeben. Das tut mir auch leid.
Die 20 Euro habe ich tatsächlich ausgegeben für, und das hat mein Trinkproblem ein bisschen gelöst, da war so ein Eisstand und die hatten dieses Cola-Eis, das in so einer, das praktisch so, dass man so lutscht, dass man so rausdrückt.
Wassereis entstand.
So Calippo-mäßig. Ja, genau. Und das konnte ich praktisch schmelzen so ein bisschen und dann da draus trinken. Und dadurch war das Problem für den Abend dann erstmal gelöst.
Ja, und das Handy war dann, hat eine Mitteilung angezeigt, dass Flüssigkeit in meinem USB-Port ist. Beziehungsweise ich habe es auf Englisch, da stand Liquids or Foreign Material. Das war auch super.
Oh mein Gott.
Ja, und dann, es gab ja kein Waschbecken und kein Klopapier an dem Dixi-Klo, also ja habe ich beschlossen, was mache ich jetzt? Mein Handy ist triefnass, habe es an meinem Kleid abgetrocknet. Was soll ich machen? Also ich hatte ja keine Wahl. So. Und dann sind wir weitergegangen.
Ja, wir sind weitergegangen um die Arena drumherum. Wir hatten dasselbe Glück wie wir immer, dass wir natürlich am entgegengesetzten Ende zu unserem Blockeingang waren. Das heißt, man muss einmal um die Arena, also einmal um die halbe Arena drumherum. Und auf dem Weg dahin, ja, bin ich einmal abgehauen. 3 oder 4 Mal mussten wir stehen bleiben, längere Zeit. Ja, weil es eben Menschenmengen gab, durch die man nicht durchkommen konnte. Und es gab einen Korridor, der war so 20 Meter lang, würde ich sagen, ungefähr, durch den halt permanent Menschen durchgeströmt sind. Und wo wir auch ein paar Minuten gestanden haben und klar war, da geht es nicht durch. Und was wir dann gemacht haben, ist so ein bisschen, ich habe mich praktisch, also man muss sich wirklich so vorstellen, auf der einen Seite Mauer, auf der anderen Seite Stachelhecke und dazwischen ein Korridor, der permanent voll von Menschen sind, die da durchlaufen. Also da wäre eigentlich Schluss gewesen wieder. Vorher, wie gesagt, war ich schon mal abgehauen.
Ja.
Und dann habe ich mich praktisch in diese Hecke reingepresst so ein bisschen, dass praktisch, fast die Stacheln schon im Rücken, aber nicht ganz, so dass es jetzt nicht wehgetan hat.
Und ich war auf der anderen Seite.
Und Donata war auf der anderen Seite und ich bin praktisch seitwärts immer mit einem Bein voran, bin ich diese 20 Meter lang und auf der anderen Seite war der Korridor dann wieder geweitet und dann konnte ich wieder raus.
Ja, verstehe.
Das hat funktioniert. Dann, genau, als wir aus diesem Korridor raus waren, haben wir die Schlange entdeckt. Und auch die Schlange war kein Ort, wo man stehen konnte, weil man von beiden Seiten wurde durchaus gedrängelt. Viele Menschen waren ja recht unbekümmert oder haben nicht so wirklich auf ihr Umfeld geachtet, haben Menschen angestoßen. Menschen sind an beiden Seiten vorbeigelaufen die ganze Zeit, haben einen angestoßen. Es war klar, die Schlange hat mindestens eine Stunde Wartezeit und man kann in der Schlange nicht stehen. Die Schlange war gleichzeitig mitten in der Sonne. Das heißt, es gab durch die Situation keine andere Möglichkeit, als dass Donata mit ihren Händen und ihrem Kleid und ihrer Tasche
halt ohne Getränk.
Halt in der Sonne in der Schlange steht und ich halt woanders hingehe.
Was heißt woanders?
Ja, halt in den Schatten. Ja, ich meine, warum muss ich mich, wenn ich schon eh weg muss, dann muss ich mich ja nicht auch in die Sonne stellen. Das bringt Donata auch nichts. Dann kann ich mich auch in den Schatten stellen. Also warum muss ich mit, ne?
Oh mein Donata.
Es war jetzt nicht so, dass ich weggegangen bin.
Ich fühle das so sehr, du kannst es dir nicht denken. Ich fühle das so sehr.
Es ist jetzt nicht so, dass ich weggegangen bin, weil ich nicht in der Sonne stehen wollte. Aber ich konnte nicht in der Schlange stehen. Also warum sollte ich mich woanders in die Sonne stellen, wenn ich eh weg muss? So.
Aus Solidarität zum Beispiel.
Ja, man kann dann noch dazu sagen, dass ich wirklich sehr schlecht mit Hitze und Sonne eigentlich klarkomme. Aber gut, was sollte ich machen? Wir wollten halt rein. Ich wollte rein und so.
Ja.
Aber ich finde, es ist ja auch total schön, dass Donata da im Rückblick genauso herzlich drüber lachen kann. Ich meine, das ist schon auch etwas, ich meine, dadurch, dass das Konzert ja jetzt dann insgesamt auch noch, dass es geklappt hat und es war ein positives Erlebnis. Aber ich glaube, dass sowas kann ja auch freundschaftliche Beziehungen zerstören, wenn jetzt sowas zum Beispiel dazu geführt hätte, dass irgendwann im Laufe des Abends dann dazu gekommen wäre, dass ihr nicht hättet auf dieses Konzert gehen können oder so.
Ich wäre dann schon, also sauer wäre ich schon, ich wäre nicht sauer auf dich vielleicht, aber ich wäre schon erstmal nicht so.
Auf die Umstände. Aber ich weiß nicht, ob das Freundschaftssprengpotenzial hat.
Potenzial sicherlich, aber ich glaube nicht bei uns.
Vermutlich. I don't know.
Okay.
Aber Donata hat dann in der Schlange gestanden. Kurz bevor die Schlange am Ende war, bin ich dazugekommen.
Ja.
Wollte dann wieder gehen, weil es selbst diese eine Minute war eigentlich zu viel. Aber Donata konnte mich dann so ein bisschen zwischen sich und praktisch den Eingangstoren einschließen, sodass mich niemand so richtig kriegen konnte. Und dann konnten wir durchs Tor durch die Kontrolle, waren dann im Stadion.
Und zu den
Waren
Plätzen?
Denn die Schlangen so lang, dass absehbar war, wenn ihr jetzt einfach ganz entspannt gesagt hättet, wir gehen einfach als letztes rein, dann wärt ihr zu spät zum Konzertbeginn gekommen?
Ja, also wir standen dann tatsächlich an und waren um 18.10 Uhr an unseren Plätzen. Wir sind wirklich nach der um 18.15 Uhr ging die Pre-Show los. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, Taylor Swift kommt erst 19.30 Uhr, aber ich wollte Paramore eigentlich auch gerne sehen.
Ja.
Okay.
Und nach uns, also die Schlange war wirklich ewig lang dann noch hinter uns, hätten wir uns dann nicht
angehört. Ihr seid dann nach der Schlange aber beide gleich zu den Plätzen quasi, oder?
Toilette vorher und dann Plätze.
Okay. Und habt dann Paramore quasi komplett sehen können.
Ja.
Wie waren die so?
Sehr gut.
Ja?
Ja.
Mir hat's auch gefallen?
Ja. Ich kannte ja, ich glaube Paramore ist ja in unserer Playlist, in unserer Wochenendrebellen-Playlist.
In unserer super mega Spotify Wochenendrebellen-Lieblingssongs-Playlist, wo wir schon lange nichts mehr aktualisiert haben, ne? Müssten wir mal wieder machen.
Stimmt, ja.
Ja. Aber stimmt, da ist ein Song von Paramore drauf.
Ja, den haben sie sogar gespielt.
Misery Business spielen sie, glaube ich, live bestimmt immer. Ist, glaube ich, auch so einer der bekanntesten, ne?
Es kam so Hard Times und Still Into You.
Still Into You, ja. Nee, das mag ich sehr, sehr gerne. Aber die waren, glaube ich, lange auch, da war es lange still drum, irgendwie so gefühlt, finde ich. Also ich meine, Misery Business ist ja schon noch ein paar Jährchen her, ne?
Ja.
17 Jahre oder so, kann das sein?
Ja, würde ich jetzt schon schätzen. Irgendwie so 14, 15 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh rum vielleicht oder so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall weit älter als deine Schwester ist. So, und es könnte sein, wie ist der Song denn in unsere Playlist gekommen? Das kann ich nicht mehr nachzeichnen. Das
weiß ich auch nicht mehr.
Aber da sind ja sehr, sehr viele Songs drin, die auch immer irgendeine manchmal sehr spektakuläre Begründung haben oder so.
Bei dem
Song weiß ich es jetzt tatsächlich gar nicht. Ja. Wie lange haben die gespielt? Dann 3/4 Stunde quasi.
Ich denke schon, ja.
Okay, und da war dann vorne schon richtig, richtig, richtig Alarm wahrscheinlich.
Mhm. Da war gut, ja.
Ja, okay. Ja, und dann war zwischen Paramore und Taylor Swift nochmal wahrscheinlich eine Pause, irgendwie so
Toilette.
Umbaupause. Da bist du Richtung Toilette, okay.
Wir beide eigentlich. Ja. Musste ich ja noch die Hände waschen.
Ja.
ja, aber die Schlange vor der Toilette war auch relativ lang.
Es war auch sehr knapp, dass wir dann wirklich gerade noch so nur den Anfang mitbekommen haben.
Ich habe tatsächlich den Anfang, also ich hatte eigentlich die Entscheidung, gehe ich jetzt hier auf Toilette und wasche mir auch die Hände richtig, was ja nochmal eine Minute dauert. Aber dann war auch klar, dass ich wahrscheinlich die ersten Minuten verpassen würde. Zumindest, dass ich ihn nicht sehe. Also hören konnte ich es ja. Ja, Donat hat dann vorgerannt und ich bin halt noch auf Toilette. Also ich habe sie auch vorgelassen.
Danke.
Das war ich mir erkenntlich gezeigt für die...
Dafür, dass Donata 9 Kilometer ja. marschiert und dann noch 1,5 Stunden in der Sonne rumgestanden.
Genau. Und ja in dem Moment, wo es losging,
war ich sehr dankbar, weil der erste Moment ist schon so immer einer meiner Lieblingsmomente, wo der Künstler so rauskommt und alle gehen so richtig ab.
Und Donata war tatsächlich die letzte Person, die auf Toilette gegangen ist. Dann direkt danach ging es los und direkt danach haben sich die Toiletten komplett geleert. Niemand mehr war da. Also es war noch eine Schlange von 30 Leuten, die sind dann alle zurückgelaufen, als der Countdown praktisch losging. So dass ich als letztes dann noch in der Toilette war und halt auf Toilette gehen konnte. Und dann kam ich halt ein paar Minuten zu spät, aber war trotzdem gut eigentlich.
Okay. Ja. Und dann ging die Show los.
Ja.
Ja.
Was war das für ein Moment? Was war das für ein Gefühl?
Ja, als es losging, war ich auf Toilette.
Ach so.
Aber du bist wiedergekommen und meinst, oh, dieses Gekreische am Anfang. Was?
Ja, ich habe nur dieses Gekreische von den ganzen Leuten gehört. So.
Ja.
Das hat fast alles andere übertönt. So. Da war ich ab kurz, ich weiß nicht, der Lautstärkepegel, ich hatte ja natürlich Ohrenschützer drin, dadurch war der Lautstärkepegel immer okay. Aber ich fand auch gar nicht die Lautstärke von Taylor problematisch oder die Lautstärke des Singens, sondern das Einzige, was manchmal vielleicht, wo ich mir so denke, boah, das ist gar nicht die Lautstärke, sondern das ist der Ton, ist halt, wenn um mich herum ganz viele Menschen aufschreien. Und daher war ich gar nicht so unglücklich, dass ich dieses lauteste Aufschreien ganz am Anfang, wenn sie auf die Bühne kommen, sogar verpasst habe.
Okay.
Ja.
Und dann, die Setlist war euch bekannt.
Also die Surprise-Songs.
Okay, wie kann ich mir so dieses Intro, ich meine, da spoilert man ja jetzt, glaube ich, niemanden mehr, wenn man das sehr detailliert erzählt, aber wie kann man sich so diesen, also ich sehe das übrigens genauso wie Donata, also was man definitiv nicht auf einem Konzert verpassen kann, ist so das Intro oder wie man das auch immer, da gibt es wahrscheinlich einen Fachbegriff für oder so, ich weiß es nicht.
Ich habe es ja gesehen auf Aufnahme danach, weiß nicht, also ich würde es, bin jetzt nicht so traurig.
Okay.
Ich fand andere Teile der Show, fand ich cooler.
Zum Beispiel?
Schon so Midnight, also Midnight ist ja mein Lieblingsalbum und das ist auch ziemlich, also mein Lieblings-Era und das ist auch, da fand ich auch die Inszenierung krass, weil es hat so ein bisschen Bezug zum, also vom Design her, stilistisch hat es ein bisschen Bezug zu Weltraum.
Okay.
Zum Nachthimmel.
Wasser auch tatsächlich. Mhm. Und die Inszenierung fand ich sehr cool, weil es so ein bisschen aussieht, als würde sie praktisch in Wasser abtauchen.
Okay, das heißt, die gesamte Bühneninszenierung war bei jedem Song dann auch der Era entsprechend, kann man so sagen?
Ja, und
gab es immer 2 Songs aus einer Era oder wie kann man sich das so vorstellen?
Also unterschiedlich, es geht immer los mit der Lover-Era, da kommt sie raus und es ist halt, also jede Era hat ihr eigenes Outfit und ihre eigene Inszenierung und ihre eigenen paar Songs, die dazu gehören, okay, die gespielt werden. Und das wurde zwischendurch im Laufe der Tour mal angepasst. Sie hat ja jetzt irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, ihr 11. Album rausgebracht und da wurden dann halt aus jeder Era ein paar gestrichen, damit sie das neue Album auch inkludieren kann.
Okay.
Und sie hat halt für jede Era ein paar verschiedene Outfits. Also ich sag mal, bei Lover hat sie eigentlich so einen glitzernden Bodysuit an und Stiefel, aber den hat sie halt in 4 verschiedenen Varianten, einen pinken und einen blauen und einen goldenen oder sowas. Und das ist das Einzige, was sich ändert, aber vom Prinzip her sind die eigentlich immer gleich und so. Und danach kommt, glaube ich, Fearless. Da hat sie so goldenes mit so ganz vielen so fliegenden, wie heißen die?
Ich weiß gar nicht, wie die heißen.
So Teile, die halt so rumfliegen.
So Fearless, okay, zum Beispiel finde ich krass, das hätte ich auch nicht unbedingt verpassen wollen, aber Lover, womit es mal losgeht, ist sowieso nicht meine Lieblings-Era.
Aber direkt das erste Lied, Miss Americana and the Heartbreak Prince,
ist halt... Ist auch nicht mein Lieblingslied.
Was ist dein Lieblingslied?
Ich habe kein einzelnes Lieblingslied tatsächlich, aber eigentlich schon vieles aus Midnights und In All Too Well. Das ist praktisch, der ist so 10 Minuten
lang. Aber das ist ja Red.
Ja, ich weiß. Ich meine ja auch aus Midnight, okay. Und so in All Too Well, dass der ist so 10 Minuten lang, gibt es einige ziemlich coole Passagen. Also ich mag es immer, wenn, ich weiß nicht, ich mag eher die Songs mit den erfundenen Figuren praktisch, deren Geschichten erzählt werden. Und ich mag alle mit gesellschaftlichen oder politischen Implikationen, auch wenn die häufig eher, ja, so ein bisschen subtiler ja eingebaut werden, aber auch nicht immer.
Ja.
Es gibt die zum Beispiel in Ottawa, gibt es die eine Stelle, wo sie fuck the patriarchy, und das wird dann immer von allen mitgeschrien. Das ist schon ein ziemlich, ja, kraftvoller Moment, wenn so 60.000 Leute das so schreien. Die finde ich immer cool. Ja, ich weiß ja, dass textlich spielt schon in sehr vielen Songtexten Romantik eine Rolle, was jetzt ja kein Mut, also was mich nicht stört, so, was ich nicht schlimm finde, aber was jetzt auch kein Motiv ist oder kein Tropus ist, wo ich, ja, was sehr viel in mir auslöst oder wo ich sehr viel wo ich mich irgendwie mit identifizieren kann. Ich muss tatsächlich im Nachhinein, sogar als wir Fotos gepostet haben, und ich habe auf Instagram praktisch eine Story gemacht mit einem Bild und haben überlegt, welchen Song könnte man denn cool dazu, welchen Taylor Swift Song könnte man denn cool zum Unterlegen benutzen. Haben wir erstmal 20 Minuten, oh, der ist cool, der ist cool, der ist cool. Dann hatte ich aber Sorgen, dass wenn ich jetzt hier so einen Taylor Swift Song nehme, der, wo es so total um irgendeine Liebesgeschichte geht, dass irgendwelche auf die Idee kommen, Sonata und ich wären da auf so einem Romantiktrip. Das heißt, wir mussten, dadurch ist mir erstmal aufgefallen, in wie vielen Taylor Swift Songs.
20 Minuten habt ihr da
wirklich. Ja, also auf der Rückfahrt halt, ne, da waren wir im Zug, hatten nichts zu tun, ja. Haben nach einem Lied geguckt, was man zum Unterlegen benutzen kann. Und da ist mir erst aufgefallen, wie viele Taylor Swift Songs, die ich melodisch richtig, richtig gut finde, wo ich dachte, boah, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich.
Ja.
In wie vielen es letztlich um Romantik geht, wo ich auch gar nicht verstanden habe, dass es um Romantik geht. Also es ist ja auch gar nicht so offensichtlich häufig, sondern ich habe gedacht, hey, in dem Song, da geht's doch da und darum. Und Donato so, nee, das ist eine Metapher dafür. Und ich so, oh, wirklich? Und also in dem, da geht es doch darum, nee, und 4 oder 5 Songs, die ich gesagt habe, boah, die sind richtig cool, hat Donata gesagt, ja, also man kann die natürlich benutzen, aber wenn du es wissen willst, da geht es schon darum eigentlich. Wusste ich im Vorhinein tatsächlich gar nicht.
Das gibt es aber bei sehr, sehr, sehr vielen Songs.
Ja.
Bei sehr, sehr, sehr vielen Songs. Also selbst im deutschsprachigen Raum war ich überrascht irgendwann, ich glaube, da ging es mal so um einen, war das nicht sogar ein Udo Jürgens Song oder so, bevor ich ihm jetzt Unrecht tue, ich weiß nicht, aber ein sehr bekannter Künstler, wo es dann auch mit sehr bekannten Songs zum Teil, wenn man dann, oder war es nicht Falco?
Wer ist Falco? Wer ist Falco?
Lass uns bei Taylor Swift bleiben, ja. Lasst uns vielleicht mal das Konzerterlebnis so in Gänze besprechen. Ja, wir hatten jetzt so ein bisschen das Intro oder den Anfang.
Was ich auch noch sehr toll fand, ist immer der Moment, es gibt in Red so ein Lied, wo sie so einen Hut auf hat und dann wird immer irgendeiner ausgesucht vorher von ihrem Team, der dann nach vorne kommen darf und der kriegt dann den Hut und dann umarmt sie den so und das ist so vorne und das finde ich auch immer total schön.
Noch immer Kinder, ne?
Meistens.
Ja. Okay. Wie war es denn jetzt insgesamt? Ich meine, für dich war es ja jetzt nicht das allererste Konzert, aber sicherlich das erste Konzert in dieser Größenordnung auf jeden Fall.
Ja.
Ja, beziehungsweise Metallica warst du vor ähnlich vielen Menschen, aber das war nur ein Festivalauftritt.
Und das war draußen.
Und es war draußen, ja.
Ja, es war sehr cool. Es hat mich, also ich meine, ich kannte die Lieder, ja, ich mochte die Lieder. Dementsprechend schön war es, sie in live zu hören. Das kann man, glaube ich, verstehen. Das ist live irgendwie immer schöner, auch vom Klang und ja, vom szenischen Aspekt her, es war beeindruckend zu sehen. Ich war sehr nachdenklich und ein bisschen inspiriert von dieser Dynamik der ganzen Menschen, dieser Fan-Beziehung, die man auch wirklich gesehen hat, also wie sie durch kleinste Handbewegungen, durch kleinste Gesten was auslösen konnte bei Menschen und sie zum Kreischen gebracht hat oder sonst was. Das hat mich sehr beeindruckt, darüber habe ich sehr lange nachgedacht, tagelang tatsächlich.
Okay.
Ja, das war so meine Bilanz.
Aus der Inspiration heraus, das Rezept zu entschlüsseln, um es nachbauen zu können oder einfach, weil es dich fasziniert hat, oder?
Natürlich versucht man etwas daraus zu lernen und daraus etwas für sich mitzunehmen, für die eigenen Pläne. Logisch, das alles andere wäre nicht schlau. Auch wenn ich weiß, dass es natürlich kein Weg ist, irgendwas zu kopieren und dass das auch nicht funktioniert.
Ja, du singst doch relativ schlecht.
Das ist weiß, ja das Ding.
So Glitzeranzüge stehen, das ist so.
Glitzeranzüge stehen mir, glaube ich, ganz gut, aber singen ist tatsächlich das. Nee, das, like, ich, das ist ja auch nicht der Weg, den ich will. Aber trotzdem glaube ich, dass sich Aspekte übertragen lassen, eventuell, wenn man das mal analysiert. Darüber habe ich eben viel nachgedacht einfach. Genau, das war praktisch, was waren so die Gedanken, die Impulse, mit denen ich da rausgegangen bin. Und ansonsten von der Bilanz her war es definitiv cool. Ich freue mich, dass wir das so gemacht haben. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil es war wirklich, wirklich
Anstrengung so insgesamt. Ja. Ja gut, es ist sicherlich grenzwertig. Ich war allerdings der festen Überzeugung, dass wir sogar hier mal irgendwie ein paar Wochen zuvor abends hier saßen und explizit über diese Anstrengung der Anreise gesprochen haben.
Ja, ich habe sie unterschätzt.
Dass ich irgendwie noch gesagt hätte, du musst das halt wirklich gut vorbereiten. So.
Ja, haben wir nicht gemacht.
Ja.
Ich wüsste auch nicht, was man hätte vorbereiten können. Außerhalb dessen, was wir vorbereiten. Ich meine, wir sind einen Tag vorher hingefahren. So. Wenn wir an dem Tag echt gekommen wären, wären wir nicht hingekommen. Hätten wir nicht geschafft.
Also du hättest zum Beispiel dir deinen Trinkbeutel mitnehmen können.
Den darf ich nicht mit reinnehmen.
Dann hättest du da irgendwo verstecken können.
Das hätte ich nicht gemacht. Das Risiko wäre mir zu hoch gewesen. Du weißt ja gar nicht, wie du dann am Ende wieder zurückkommst nach dem Konzert, weil das sind ja wieder so viele Menschen, dass du gar nicht weißt, kommst du an den Punkt überhaupt zurück oder stehst du dann da bis 3 Uhr nachts, weil du gar nicht, also das ist alles, war alles so schwierig. Und die Abreise war dann ja nicht ganz so problematisch wie die Anreise, aber ja auch nicht ohne Hürden, als es zurückging dann, weil wir haben dann ja recht schnell die Entscheidung getroffen.
Und es hatte auch keiner von denen irgendwie so diese zurechtgebauten Tetra-Packs oder irgendwie sowas dabei?
Nee.
Keiner?
Nee.
Okay.
Nee, es gab wirklich nicht so wirklich.
Weil das eine hätte Lösung. Man ja. Das hättest du ja nur einfach leer machen müssen vor der Arena. Also, wenn du jetzt so ein. Du weißt aber, was ich meine.
Ja.
Was die so auf Rockfestivals sich oft bauen. So ein Tetrapack, was zu trinken reinmachen und mit so Panzerband sich einfach so eine Schlaufe bauen, die man sich so im Hals hängen kann.
Ja.
Wäre eine Option gewesen, oder nicht?
Ich weiß es nicht, ob man, also man.
Ja, du brauchst ja nicht mit reinnehmen, wenn es leer getrunken ist, ist es leer getrunken. Ist ja ein Tetrapack. Das meinte ich doch.
Hatten wir halt nicht.
Das weiß ich, das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine nur, als du gefragt hast, was könnte man vorbereiten, wenn man sich damit gedanklich beschäftigt oder fürs nächste Konzert, vielleicht ist es ja eine Option. Du kannst ja gegebenenfalls sogar 2 1,5-Liter-Packs um die Hacken hängen.
Musst du halt auch leer kriegen dann so.
Das ist die andere Herausforderung. Ja. Steht Donata vom nächsten Taylor Swift-Konzert und du sagst,
ich habe 2 Liter zu trinken.
Wir kommen jetzt nicht rein sonst.
Ja, also es ist, ja. Ich weiß nicht, wenn ich mir am Ende, ich sage ja, es ist immer eine Abwägung, wenn ich jetzt rückblickend praktisch Kosten-Nutzen-Vergleich mache, fällt es nicht ganz eindeutig aus. Es ist ein sehr hoher Nutzen, weil es, wie gesagt, sehr cool war, weil es eine sehr interessante Erfahrung war.
Auch die Armbänder. Haben wir schon über die Armbänder
gesprochen? Ja, wir haben alle Armbänder bekommen, die dann praktisch nicht synchron, aber aufeinander abgestimmt leuchten.
Von Taylor Swift selber quasi, passend zur Farbe der Era oder Regenbogen, was auch immer halt
so ein Lied. Es war schon sehr bildgewaltig und es hat irgendwie viel, ich weiß nicht, es hat.
Wo habt ihr denn die Armbänder herbekommen?
Beim Einlass.
Beim Einlass habt ihr die angelegt?
Genau, und dann zieht dann man so ein Ding raus und dann fangen die halt an zu blinken und dann werden die mit der Show synchronisiert. Wenn dann die Lichter lila sind, dann blinken alle Armbänder lila oder es gibt so ein Lied, wo sie singt.
Ich hatte es jetzt aber erst so nicht verstanden, gleichzeitig. Man musste dann entscheiden, ich nehme jetzt die Era und zieht irgendwas und dann leuchtet das in der Era-Farbe oder sowas. Nee. Okay.
Oder, und es ist auch wirklich, ich weiß nicht, die machen das wahrscheinlich mit Standort oder sowas, weil es gibt kein spezifisches Band für einen spezifischen Ort, aber es ist schon abgestimmt, also örtlich passt schon. Es gibt dann, in dem einen Lied singt sie Shade Never Made Anybody Less Gay und dann leuchten die halt Regenbogenfarben, sodass sozusagen, wenn man über diese Menge guckt, dass dann von Rot zu, dass das sich so.
Okay, verstehe.
Ja.
Dann werden die angesteuert irgendwie
wahrscheinlich. Ja, genau. So, und es war halt einfach cool, diese Positivität, also es war halt sehr viel Positivität unter den Menschen irgendwie. Ich habe sehr viel danach über Menschen einfach nachgedacht, darüber, wie, ich meine, das ist ja was, was sich ein bisschen durch die letzten Episoden zieht, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Sind Menschen eigentlich gut an sich oder sind sie nicht gut? Und ich weiß nicht, ist es irgendwie mein, ja, grundsätzlich.
Aber das ist doch völlig normal, Jay-Z. In dem Social-Media-Moloch, was dich da täglich auf dich
einhackt,
aus allen Richtungen.
Es ist schon.
Und dann bist du bei einem Konzert wo mal keine Arschlöcher rumspringen.
Ja, natürlich. Trotzdem finde ich es irgendwie, sagt es was über, also es sagt was Positives über die Menschheit aus, dass sie sowas macht, dass es sowas gibt irgendwie. Dass sie sowas, praktisch eine solche Kunst produzieren kann. Das ist etwas, was mich grundsätzlich daran glauben lässt, dass die Präsenz der Menschheit auf der Erde eigentlich was schon Lohnenswertes ist, was man erhalten sollte, wofür man irgendwie sich einsetzen sollte. Was eigentlich ja immer meine Grundprämisse war. Ich meine, alles, was ich in meinem Leben mache, mache ich irgendwie deswegen, um die Menschen zu erhalten. Aber wir haben ja in der, ich glaube, vorletzten oder vorvorletzten Episode darüber gesprochen, dass dieser Glaube bei mir erschüttert wurde in den letzten Jahren, dass sich zumindest bei mir immer wieder der Gedanke einschleicht ab und zu. Ich versuche ihn abzuwehren, aber es schleicht sich bei mir der Gedanke ein. Manchmal, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn wir einfach verschwinden. Und das war an dem Tag mal halt nicht so. Das habe ich sehr genossen.
Mhm. Wobei es, ja, lass mal es so stehen. Ja. Aber ich habe dir das ja immer wieder gesagt, gerade bei dir oder für dich halte ich es für enorm wichtig, dass du dir gute Zeiten gönnst, wo auch immer du dir die holst. Das muss ja nicht immer ein Konzert sein, aber auch gute Nachrichten konsumierst oder schlechte dann auch dosierst ein wenig insgesamt, um eben nicht genau in diese Tretmühle zu geraten. Eigentlich ist ja alles vorbei. Weißt du?
Man muss ja auch schon realistisch bleiben. Und
ich meine, dass Menschen auch schlecht sein können, das hast du oft genug erfahren,
ja.
Aber wir haben ja auch schon oft genug erfahren, dass Menschen auch extrem gut sein können.
Ja.
So. Und von daher ist das doch total schön, wenn man auf so einer Veranstaltung einfach mal auch Kraft ziehen kann.
Das stimmt.
Ich kann mir das von der Atmosphäre her oder so, auch wenn ich selber dort nicht andocken kann oder so, kann ich mir schon vorstellen, was es bedeutet, irgendwie da mit 60, 70, 80.000 Menschen dann so und dann auch zusätzlich so geil durchchoreografiert, so mit diesen Armbändern und so weiter, dann kann ich mir schon finden, was das auch in einem bewegt. Und wenn das etwas ist, was dich mehrere Tage über Menschen nachdenken lässt, dann ist das nur erstmal, wo man sagen muss, Taylor, Hut ab. Ist schon irgendwo wieder beeindruckend.
Ja. Ich frage mich, es gab ja in den 70ern, als man die Voyager-Raumsonden gestartet hat, ins äußere Sonnensystem, hat man ja diese Schallplatten mitgegeben. Mhm. Und auf diesen Schallplatten gab es eine Sektion für Musik. Die Schallplatten waren ja eigentlich dazu gedacht, den potenziellen Aliens, die Sonde praktisch als Flaschenpost finden, so zu zeigen, wer sind wir Menschen eigentlich so. Und da war ja Musik drauf. Und es gab ja eine riesige Debatte darüber, welche Musik packt man da drauf? Was repräsentiert uns? Und jetzt übernächstes Jahr, startet eine Sonde wieder ins äußere Sonnensystem und man möchte wieder so eine Schallplatte machen.
Ja.
Und ich frage mich, was sich so verändert hat. Und ich frage mich, ob Taylor Swift so eine praktisch Bedeutung oder Ikonografie hat, dass man sagen würde, das gehört zum kulturellen Erbe der Menschheit dazu, das gehört zu dem dazu, was
man... Ist es denn so, dass die Inhalte dieser Sonde nochmal den gesamten Menschheitskomplex abdecken sollen? Oder ist es wie so eine Update-Version?
Wäre ja schon sinnvoll, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass es dieselben Aliens sind, die andere auch sind.
Die sitzen dann da so und warten so, oh cool, vielleicht kommt bald ein Update oder so. Ja.
Mal gucken.
Okay, verstehe. Ja, Donata, wie war für dich so dein, ja sagen wir ruhig Fazit oder so, oder dein emotionaler Ritt durch das Konzert selbst?
Das Konzert selbst war toll, also über den Anfang haben wir ja schon gesprochen und dann halt auch das mit dem Hut. Es gibt auch ein Lied, Love Story, wo es so eine Tradition ist bei ganz vielen, dass halt sie dort einen Heiratsantrag machen bei so einer Stelle. Ich habe keinen gesehen, ich habe Ausschau gehalten, aber das finde ich an sich cool. Und dann, ich finde es sehr schwer, mich für eine Lieblings-Era zu entscheiden, aber eine meiner Lieblings-Eras wird wahrscheinlich Reputation sein. Und wenn sie dann anfängt, dieser Bass, der so das ganze Stadion erschüttert und Stadion, Halle, wie auch immer, Arena. Mhm. Und auch ich persönlich finde es einfach immer total toll, diese Menschen, also ich mag Menschenmassen in so solchen Kontexten. Ich finde, also ich, für mich ist es ein sehr positives Gefühl, wenn die alle schreien und alle sind so, haben so diese Stimmung und alle singen dann mit und keine Ahnung was, jubeln, das finde ich ganz, also das finde ich toll. Deswegen für mich war es, und ich habe mich ja auch schon ewig drauf gefreut, hier Taylor Swift zu sehen. Ich habe die ganze Setlist, also sowieso höre ich ja ihre Musik sehr viel, aber ich habe insbesondere ihre Setlist vorher nochmal extra viel gehört. damit ich die also ein paar Lieder auf der Setlist, die ich jetzt nicht so regelmäßig höre, damit ich die trotzdem auch auswendig kann und mitsingen kann. Mhm. Und ja, ich fand's super.
Okay. Und wenn du jetzt im Rückblick so die ganzen Stunden zuvor dieses Paket nimmst, hattest du es dir so problematisch ausgemalt, so im Worst-Case-Szenario? Oder war, sagen wir mal, Worst-Case-Szenario war wahrscheinlich irgendwie, beziehungsweise du hast ja eigentlich mal ausgeschlossen, du hast gesagt, du hättest dich ja notfalls auch komplett getrennt, du wärst dann reingegangen irgendwann, wenn Jason irgendwann gesagt hätte, du, das geht bei mir nicht oder so. Auch dieses Szenario hattet ihr ja gedanklich zumindest, glaube ich, mal irgendwie so ein bisschen vorbereitet, oder?
Das ist ja das, wo wir vorhin drüber gesprochen hatten, dass gerade das Problem, also ich war nicht überrascht von der Lage in Gelsenkirchen oder an der Arena. Also Jason meinte ja, er hat das überschätzt, wie voll die Bahnen sind oder unterschätzt. Und das habe ich überhaupt nicht unterschätzt. Also ich habe erwartet, dass die Bahnen exakt so voll sein werden, wie sie es auch waren. Deswegen wollte ich einen Tag vorher anreisen, weil ich dachte, ja, wäre ja blöd, wenn was schief geht. Ich habe natürlich vermutet, dass es Schwierigkeiten gibt, hatte aber im Vorhinein ja trotzdem gedacht, wo wir ja vorher schon mal drüber gesprochen hatten, dass ich eigentlich dachte, naja, ich gehe auf dieses Konzert und ich hoffe, Jason kommt mit, aber wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns halt trennen. Und in dem Moment, wo Jason dann halt meiner Sicht plötzlich meinte, nee, das geht nicht, wenn du musst dann auf mich warten, da war ich dann schon so, oh Gott, weil wenn ich jetzt nicht reingekommen wäre, das wäre so eine Katastrophe gewesen. Und das mit dem Dixi-Klo war jetzt auch nicht, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet.
Ja.
Aber
das malt man sich nicht aus.
Ne? Alles in allem war es trotzdem, fand ich es okay. Also das Ding war dann noch mit der Rückfahrt, dass wir dann halt rausgekommen sind und es war klar, also wir waren sehr weit vorne, wir sind sehr schnell zu dieser Bahnstation gekommen. Da war dann auch so ein Entertainer, der dann, hallo Swifties, ich hoffe, ihr habt das Konzert, keine Ahnung was, hat dann die halt bei Laune gehalten, weil man halt lange warten musste.
Und dann haben die noch weiter geschrien, als wir die ganze Zeit in der Bahnhof standen.
Ich fand das super, Jason fand es nicht so super. Ja, also eigentlich hätten wir aus meiner Sicht, wenn es nicht für Jason zu voll gewesen wäre, ich wäre in eine der ersten Bahnen eingestiegen, das wäre für mich jetzt kein Ding gewesen. Die waren aber noch zu voll für Jason, dann habe ich gesagt, naja gut, Jason hat gesagt, wir können jetzt hier gerne, also er hat mir wieder die Entscheidung überlassen, entweder wir warten halt, bis eine Bahn geht oder wir laufen. Und ich habe gesagt, du, sorry, also ich laufe jetzt nicht nochmal diesen Weg zurück. Ich bin jetzt richtig müde, auch von dem Konzert einfach, als mitgeschrien, die ganze Zeit ja auch die 3 Stunden gestanden und so. Und jetzt habe ich keine Eile mehr. Die Züge fahren die ganze Nacht zurück nach Essen. Es gibt nichts, wo ich pünktlich da sein muss. Wir können hier meinetwegen auch 4 Stunden sitzen. Wir warten jetzt, bis es geht. Und das fand ich dann auch nicht schlimm, weil ich habe mich dann halt hingesetzt und einfach gewartet.
Es war auch echt nicht gut organisiert. Teilweise fuhren Bahnen im 15-20-Minuten-Takt nur über manche Zeiten und es wurde halt kaum leerer, weil im Gegenteil, es wurde voller, weil von hinten kamen die Menschen nachgeströmt. Die
mehr nach als vorne.
Es war auch so, dass die sie nicht alle auf den Bahnsteig gelassen haben, sondern es ging praktisch über so eine Treppe ging es runter zu den Bahnsteigen und an beiden Enden der Treppe standen ja Security-Menschen, die praktisch immer einen bestimmten Schwung Menschen runtergelassen haben. Dadurch war klar, auf dem Bahnsteig selbst ist kein Problem, da kann es nicht zu voll werden. Aber überhaupt da runterzukommen, ist halt extrem schwierig, weil der Schwall, den sie drüber lassen, sich auf der Treppe halt extrem eng zusammenquetscht. Und da habe ich Donata erzählt von dem Erlebnis aus der Mittelstufe in der Schule, wo ich einmal mit ganz vielen Menschen die Treppe runtergelaufen bin, mich wer angerempelt hat, ich getreten habe, sich auf der Treppe hingelegt habe, es gab riesen Stress, sodass klar war, wir können die Treppe nicht runtergehen, wenn da noch so viele Menschen sind, dass man mittendrin ist auf der Treppe, weil dann kann es sehr leicht passieren, dass es Gerängel gibt und jemand verletzt sich auf der Treppe. Das kann man ja nicht riskieren. Deswegen haben wir da tatsächlich 2 Stunden, wie lange haben wir da gesessen?
Wir saßen schon eine Weile und dann haben wir aber trotzdem nicht bis zum Ende gewartet, sondern
nicht ganz bis zum Ende, bis es etwas leerer wurde.
Aber es kam dann noch, also die standen ja immer noch bis zum Stadion.
Aber es wurde trotzdem irgendwie leerer vor Ort dort, weil eben ein größerer Schwung durch die Bahnen gerade weggebracht wurden. Die Bahnen kamen in größerer Taktung. Dadurch wurde es vorne etwas leerer und man hat es tatsächlich geschafft, über die Treppe zu gehen. Praktisch wieder Donate auf der einen Seite, die Treppenwand auf der anderen Seite und sich dann einfach seitwärts die Treppe runterschlängeln.
Das war aber der zweite Versuch. Beim ersten Versuch.
Beim ersten Mal sind wir wieder umgekehrt.
Und haben tatsächlich auch ein paar Leute angerempelt. Und haben
halt nicht angerempelt, sondern mit dem Ellenbogen, weil es nicht anders ging. Konnte man nichts machen. Aber beim zweiten Versuch hat es geklappt und dann auf dem Bahnsteig ging es erstmal nicht weiter, weil dann doch immer wieder der nächste Schwall kam, die Bahnen waren voll, aber immerhin waren wir auf dem Bahnsteig Und auf dem Bahnsteig wurde es halt nie zu voll. Das heißt, wir konnten so lange warten, bis es irgendeine Bahn gab, die zufällig mal gepasst hat.
Wo wir als erstes reingerannt sind und uns direkt hinten in Bahnfensterplatz.
Das hat 4-5 Versuche gebraucht, aber dann hat es gepasst. Dann waren wir in einer Bahn drin und dann war alles sehr unproblematisch. Dann sind wir bis zum Gelsenkirchen Hauptbahnhof gefahren und dann gab es so einen richtig geilen Sonderzug, so einen alten Interregio.
In den wir aber auch nicht sofort reingekommen sind, weil es am Hauptbahnhof Gelsenkirchen auch nochmal sehr voll war.
Stimmt, stimmt. Wir sind erst nicht aufs Gleis gekommen, sondern sind am Bahnhof Gelsenkirchen, haben noch gewartet, bis es leerer wurde. Und dann haben wir halt so einen Nebenweg aufs Gleis gefunden, der nicht der Hauptstrecke entsprach, wo also sonst nicht so viele Leute lang gegangen sind. Und da stand dann dieser richtig alte Interregio-Zug nach Essen. Da dachte ich mir, geil. Gut, cooler Abschluss. Und dann, ja, sind wir bis nach Essen gefahren. Dann gab es noch Stress wegen, weil wir noch was essen mussten irgendwie. Wir hatten ja seit 14 Uhr nichts gegessen.
Hm. Und war dann 3 Uhr nachts.
3 Uhr nachts. Gab eine Fehlbestellung, die ich dann einen Tag mit mir rumschleppen musste. Wir hatten nicht genug zu essen. Im Hotel gab es keine veganen Snacks. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, komm, wir lassen es. Und schlafen gegangen. Ja, dann habe ich eine Fehlbestellung mit nach Hause gebracht und Mami hat sie gegessen.
Ja. Ja, also organisatorisch kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht so ganz easy ist. Ich glaube, wir erleben auch selten Städte, außer München, die kriegen das, glaube ich,
München immer irgendwie.
München kriegen das, glaube ich, gut hin. Also da zumindest sieht man, ich meine, die haben auch nicht mehr Gleise als sonst, aber man sieht zumindest, dass da ordentlich in ordentlicher Taktung dann wirklich auch weggefahren wird und dass es dann trotzdem mal eng wird, das ist klar. Aber da geht dann schon richtig was, habe ich immer das Gefühl. Irgendwie so. Ja. Ja, wirklich krass. Wirklich, wirklich, wirklich krass. Ein Erlebnis, wo ich komplett dabei bin, mit allen, auf allen Ebenen. Ja. Aber lasst uns vielleicht noch ein bisschen über Taylor Swift selber sprechen. Wir haben jetzt über die Eras oder über so die Künstlerin gesprochen. Wie würde denn so eure, ich meine, du hast schon gesagt, dich interessiert es nicht so richtig, aber so der Mensch Taylor Swift, was wisst ihr über den, was ist so verbrieft und welches Bild ergibt sich daraus so ein bisschen?
Ja, also ich bin, wie gesagt, nicht ganz tief in der Swiftie-Kultur drin. Ich habe mir auch diesen Dokumentationsfilm angeguckt und ich gucke mir hin und wieder irgendwelche Interviews an, irgendwelche Videos, die man halt mal so sieht. Ich habe ein sehr positives Bild von ihr, weil sie halt einfach sehr, ja, sie wirkt auf mich immer sehr nahbar und sehr freundlich und ja, Katzenmensch, keine Ahnung. Also ich habe ein sehr, sehr positives Bild von ihr. Es gibt natürlich immer mal wieder Kontroversen, keine Ahnung, was das Fliegen angeht oder sowas, aber da bin ich selber auch nicht genug drin. Ja.
Ich habe, um ehrlich zu sein, wenig Ahnung. Ich habe schon Probleme, Menschen in meinem Umfeld einzuschätzen und hinzu kommt ja wahrscheinlich noch, dass es einen gewissen Selektionseffekt gibt. Ich meine, über einflussreiche, bekannte Menschen gibt es immer vermutlich so ein bisschen den Selektionseffekt, dass es natürlich nicht so ist, dass sie komplett kontrollieren können, wie sie in der Öffentlichkeit dastehen, wie ihr Bild in der Öffentlichkeit ist, aber häufig ist es natürlich, dass ich Dinge über eine Person vor allem dann sehe, wenn sie will, dass ich es sehe.
Ja.
Diesen Effekt gibt es sicherlich bei öffentlichen Personen. Und dadurch, das macht es mir wahrscheinlich noch schwieriger, sie korrekt einzuschätzen. Ich kann sie nur an ihren Taten natürlich messen und da bin ich sehr beeindruckt, prinzipiell. Ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt von diesen, also von der musikalischen Fähigkeit sowieso, die kann ich natürlich gar nicht beurteilen, aber die gefällt mir einfach sehr gut. Ja, und von dem, was sie dort so geschaffen hat, irgendwie, in, ja, mit dieser, das ist ja schon so eine Art, eigentlich so eine Art Kultur und von diesem Einfluss, den sie auf Menschen hat, bin ich auch sehr, sehr beeindruckt. Hinzu kommt natürlich, dass so eine gesellschaftliche Machtposition mit Verantwortung einhergeht. Ich sehe durchaus Bemühungen, der auch gerecht zu werden, die auch zu nutzen. Wenn ich mir vor allem als, zum Beispiel ihre Rolle im Präsidentschaftswahlkampf anschaue, das ist, man spricht ja vom Swift-Lift, also von einer Welle an Wahlregistrierungen nach einem Aufruf von ihr.
Wo dann Donald Trump gesagt hat, er mag ihre Musik jetzt 25% weniger.
Ja. Das ist natürlich ein Musterbeispiel für wahrgenommene Verantwortung, sich nicht dort irgendwie rausziehen.
Ja gut, Kid Rock hat auch politisch Verantwortung übernommen, hat glaube ich jetzt. Der hat jetzt auf dem Parteitag der Republikaner, als Trump auf die Bühne ist, ist er live aufgetreten,
Alter.
Ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und ist tatsächlich ein Künstler, den ich sogar mal gehört habe. Ey. Vor 30 Jahren.
Ich kannte ihn tatsächlich nicht. Ja. Aber ja, sie setzt sich für das Gute ein, während die USA ja schon an der Schwelle zum Faschismus stehen, könnte man sagen, steht sie dort sehr, sehr, sehr stabil und klar und deutlich auf der richtigen Seite. Du hast das Fliegen kurz angesprochen. Das ist ein Punkt, kann man nicht schönreden, kann man auch nicht entschuldigen. Das ist nicht richtig, definitiv nicht. Man kann sich auch nicht damit rausreden, dass andere das genauso machen, auch wenn es natürlich trotzdem man sich die Frage stellen muss, warum wird es ihr so viel mehr angelastet als zum Beispiel Elon Musk, der doch extrem viel höhere Emissionen durch Privatjetreisen noch hat. Oder, ich meine, sie ist, glaube ich, nicht in der Top 10 der Menschen, die am meisten Emissionen. Es ist trotzdem viel zu viel Emissionen, muss man nicht drüber sprechen. Ich glaube, 2023 8.300 Tonnen waren es durch Privatjet. Wenn man mal guckt, wir sind bei 3-4 Tonnen im Jahr insgesamt.
Und was ich dafür leisten musste, runterzukommen.
Was wir dafür leisten mussten. Wir waren bei 20, glaube ich mal, sind jetzt bei 3-4, müssen auf 2,3. 8.300 muss man die Mathematik nur machen, dass man sehen kann, dass das unverhältnismäßig viel ist. Trotzdem, wie gesagt, frage ich mich einfach mal ganz neutral, was die Ursache dafür ist, dass ihr dann doch sehr viel mehr angelastet wird als anderen Prominenten, die teilweise noch höhere Emissionen haben. Ob das auch ein Schuss Misogynie dabei ist, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Bestimmt. Und man darf natürlich schon auch nochmal sehen, man muss ja insgesamt sehen, waren jetzt die 8.300 Tonnen, das waren ihre gesamte Flugleistung.
2022, so. 2023.
Und ich meine, eine Konzerttour als jemand, der in den USA unterwegs ist und so weiter. Ich meine, die kann natürlich nicht mit dem Containerschiff hier rüberkommen. Ne? Da sind die Termine alle ein bisschen eng getaktet.
Ja.
Mir geht's, glaube ich, im Schwerpunkt, war es ja in der Diskussion, glaube ich, die vielen Privatflüge zwischen den
Terminen. Das sowieso,
sowas, oder sowas in der Richtung. Aber auch das, ich glaube, dass für sie Fliegen einfach ein absolut notwendiges tägliches Fortbewegungsmittel ist, auf das die gar nicht verzichten kann. So. Und die natürlich nicht den Ansatz hat, wie du uns zu sagen, so jetzt muss ich mal so meine CO2-Bilanz
überprüfen. Müsste man. Also wie gesagt, meine Ansicht, kann das trotzdem nicht entschuldigen, weil meine Ansicht
brauchst du ja
ist dann,
nicht.
Man muss
brauchst
sich,
du auch nicht.
Dann ja. Muss man sich die Situation schaffen, in der man das kann. Wenn man sieht, ich kann diese Tour nur machen, wenn ich wirklich von europäischer Stadt zu europäischer Stadt fliege. Ich meine, wenn man jetzt nach Europa fliegt und dann fährt man.
Ey, weißt du, was da los würde, wenn die sich in so einen Nachtzug da brechen würde,
ja,
die Bahnhöfe wären dicht.
Da wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt nach Europa fliegt und dann ist es irgendwie möglich, keine Ahnung, mit einem Bus oder so, den man für sich hat, von Stadt zu Stadt zu fahren, dann okay, aber wenn man sieht, okay, ich muss wirklich von europäischer Stadt zu europäischer Stadt
fliegen. Aber was ist, wenn sie einfach sagt, das ist bei ihr ein ganz normaler Abwägungsprozess, dass sie überlegt, sie möchte möglichst viele Menschen erreichen, um was Positives auch zu bewirken.
Das ist das, worauf ich noch zu sprechen kommen möchte. Würde ich in der Regel sagen, dann kann man die Tour so in der Form nicht umsetzen. Dann muss man die Tour so abändern, dass man sie umsetzen kann, weil es ist ja kein reiner Abwägungsprozess, wo du ja das machen kannst, wie wenn ich ins Stadion gehe.
Also wenn jetzt Leonine käme und sage, hey, wir drehen Wochenendrebellen Teil 2, aber wir wollen, wir drehen eine fiktive Reise zu den Boca Juniors nach Argentinien oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Und da muss aber das ganze Team dann hin und so weiter. Das heißt, das wäre dann ein Film, wo der zehnfache CO2-Austausch, Ausstoß geschehen würde. Dann wäre das etwas, wo du sagen würdest, also ja, finde ich nicht gut, aber wo du auch gegen auf die Barrikaden gehen würdest?
Nee. Warte, dazu will ich noch kommen. Aber erstmal muss man klarstellen, dass es man nicht so leicht sagen kann, ist eine Abwägung, weil eine Abwägung bedeutet für mich auch immer, die Last, die ich dort praktisch, also das Negative, ist was ich auch selbst trage. Ich finde es schwierig zu sagen, ja, ich wäge ab und treffe die und die Entscheidung, aber das, was ich dort abwäge, trage ich gar nicht selbst, sondern das tragen andere.
Ja, so. Ja.
Das ist ein Punkt, der definitiv da ist. Auf der anderen Seite, 8.300 Tonnen, das ist viel. Wenn man es vergleicht mit den Emissionen eines Menschen, ist es nicht viel, wenn man es vergleicht mit den Gesamtemissionen der Menschheit, wenn man es vergleicht mit Industrie etc. Und es ist vermutlich, und das ist der Punkt, auf den du zu sprechen kommen wolltest, es ist vermutlich auch nicht viel, im Vergleich zum Potenzial, das sie hat, an positiv. Einsparungen in der Politik zu sorgen. Deswegen wäre mein Vorschlag, mein Deal, ich habe was Ähnliches von der University of Pennsylvania gelesen, die mir eine Rechnung zugemacht hat. Mein Vorschlag, sie soll ihren Privatjet behalten, sie soll von Stadt zu Stadt fliegen. Dafür gibt sie einen Song oder meinetwegen ein ganzes Album zum Thema Klima und es wird die Hymne der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ein Lied, das so ikonisch ist, dass es Jahrzehnte auf allen Klimademos gespielt wird, das eine richtige Welle auslöst, das auf Social Media überall, das Potenzial hätte sie sicherlich. Also soll sie das machen?
Oh, soll ich sie mal fragen, oder?
Ja, mach das mal.
Ja,
so.
Ja, mach ich.
Das soll sie tun. Sie soll, was sie
jetzt. Ich erzähle ihr einfach, was Donata durchmachen musste, um auf ein Konzert zu gehen. Ja. Und dann schreibt die und fängt die sofort an, den Song zu schreiben. Ja.
Ich denke, wenn sie das tun würde, wenn sie im Wahlkampf wieder aktiv ist und wenn sie Teile ihrer Einnahmen, weil sie spendet ja jetzt schon Teile ihrer Einnahmen, das ist sicherlich auch noch Luft nach oben, wenn man große Teile der Einnahmen, keine Ahnung, in einen Fund steckt, welcher dann mit richtig Kraft dahinter erneuerbare Energien ausbaut, zum Beispiel. Wenn sie das alles tut, sage ich, holt sie das 100.000-fache mindestens ihrer Privatjet-Emissionen wieder rein und dann ist alles gut. Und das ist das.
Also Taylor.
Wobei sie sich dann ja wahrscheinlich anhören müsste, ja, mach doch erstmal selber und so.
Ja.
Ja, das ist ja, das muss
man immer anhören. Also ähnlich wie Greta Thunberg ganz am Anfang, wo es dann dieses Bild gab, wo zu sehen war, dass sie
Plastik.
Ich glaube, irgendwas war in einem Plastikbeutel oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war da, glaube ich.
Ja, ja.
Da gab es ja mehr Aufruhr als zu den tatsächlich berechtigten Kritikpunkten
an Greta Thunberg. Ja, das stimmt. So, und das, was du halt da angesprochen hast, jetzt hier Leonine kommt und sagt, wir wollen einen Film machen, der spielt da und da. Meine bisherige Standardherangehensweise wäre zu sagen, nee, geht nicht. Logisch. Das hat mich, also das Beispiel mit Taylor Swift, ich habe vorher schon darüber nachgedacht, aber das Beispiel Taylor Swift hat mich wieder ein bisschen dazu gebracht, erneut darüber nachzudenken. Wenn ich mir vorstelle, Taylor Swift hätte in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen früher, also auch so in dem Alter, in dem sie angefangen hat, so mit ihrem Projekt, mit ihrem Plan. Angenommen, sie hätte ihren Plan realisieren müssen, unter den Umständen, die ich mir auferlegt habe. Niemals hätte sie es geschafft.
Richtig.
So. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, welchen Einschränkungen wir unterliegen. Es geht los bei, keine Ahnung, Werbepartnerschaften, die wir gar nicht erst schließen können, weil das ethisch nicht vertretbar ist. Das geht weiter bei, kein Flugreisen zu Terminen, wo man hätte zum Beispiel persönlich auftreten können. Das geht dann aber vor allem, das ist, glaube ich, der größte Effekt, ist der große Aufwand an Arbeitsstunden und auch an finanziellem Aufwand zur persönlichen Emissionsreduktion. All diese Dinge, das war mir auch vorher klar, hemmen oder verlangsamen den Fortschritt meiner Projekte. Ich bin dennoch der Meinung, dass man sie nicht aufgeben darf, weil ich denke, Glaubwürdigkeit ist schon irgendwie unser höchstes Gut und das darf man nicht leichtfertig riskieren. Dennoch hat es mich zum Nachdenken gebracht, ob die Nutzensbilanz mancher Regeln am Ende nicht negativ sein könnte, ob es nicht am Ende so sein könnte, dass es sogar, das klingt jetzt vielleicht irgendwie dann doof, wenn man sagt, ja, schon klar, du willst hier deinen persönlichen Konsum rechtfertigen darüber, dass das dann schon auch anderen Menschen hilft am Ende. Aber ich frage mich wirklich, ob es ganz direkt so sein könnte, dass bestimmte Regeln, die ich mir auferlege, um Menschen zu schützen, verhindern, dass ich Menschen helfen kann.
Mhm.
Und ich habe noch keine Antwort darüber. Das ist eine offene Frage, über die ich immer noch nachdenke.
Da wirst du auch wahrscheinlich keine richtige oder falsche Antwort darauf finden, sondern nur eine, wo du sagst, mit diesem Weg fühle ich mich auch wohler und sicherer als mit dem anderen.
Ja.
Oder ein ewig langes Zögern und es passiert gar nichts.
Das darf nicht passieren.
Ja, das ist mir schon klar.
Deswegen, ich denke, es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Man darf auf keinen Fall Glaubwürdigkeit komplett über Bord werfen, kann sagen, wir machen jetzt alles und rechtfertigen es damit, dass wir dann mehr Menschen erreichen. Das ist, glaube ich, nicht der Weg. Aber ich will halt auch nicht ewig.
Ja. Also ich finde es ja, ich habe es verstanden, ich denke, Donate auch, und ich finde es ja grundsätzlich total gut, weil immer die größten Schritte, finde ich, hast du immer gemacht, wenn du Dinge für dich in Frage gestellt hast,
ja,
und dir Zeit genommen hast, über die Antwort, ja, nachzudenken. Weißt du? Da, finde ich, sind immer die größten, ja, man spricht damit die größten Schritte, Sprünge, das ist ja meistens nicht so linear, aber du weißt, was ich meinst, so, auch so, wie jetzt auch nicht von persönlichen Weiterentwicklungs-Milestones oder sonstiges oder irgendwie sowas, so ein Unsinn, aber ich habe da immer ein total gutes Gefühl, wenn es Fragen gibt, denen du dich ganz bewusst stellst und dir längere Zeit dafür nimmst. Das ist immer etwas, was zu einem total guten Ergebnis geführt hat.
Ja. Ich möchte mich nicht im Klein-Klein rumdümpeln irgendwie, während Chancen.
Also du fliegst nach Japan und ich muss mit dem Zug hinterherkommen. Nee, quasi,
nach Japan wird mit dem Zug gefahren. Da gibt es gar keine Diskussion.
Okay, ja. Wir haben über den Menschen Taylor Swift ja jetzt schon so ein bisschen gesprochen, beziehungsweise das, was wir sprechen konnten. Wie erklärt ihr euch denn dieses Phänomen an sich? Ich meine, es ist ja nicht nur die Größe und diese Dimensionen und der künstlerische Aspekt, sondern ist ja schon recht offensichtlich, selbst für mich als Laie, dass es schon eine etwas besondere Beziehung gibt zwischen Taylor Swift und ihren Fans im Vergleich zu, also wenn ich mich an so Konzerte erinnere, ja, da entstehen auch so diese emotionalen Gemeinschaftsmomente, der Beginn, oder es gibt spezielle Songmomente, wo alle genau wissen, was jetzt passieren muss oder irgendwie sowas. Also sowas kenne ich ja schon. Aber es ist ja bei Taylor Swift dann doch schon irgendwie nochmal so ein bisschen mehr. Wo glaubt ihr, ist so dieser Hebel oder dieser Schlüssel, dass dieses Phänomen irgendwie so ein bisschen vielleicht im Ansatz erklärt?
Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich würde stark davon ausgehen, dass sie halt auch irgendwie mit ihren Fans in den Austausch tritt. Also erstmal hat sie vor allem früher, heute weniger, aber vor allem früher hat sie auch ganz viel auf Social Media interagiert, auf, Gott, war das Tumblr oder Twitter oder keine Ahnung was, hat sie auch auf Leute geantwortet, und sie hat sich tatsächlich auch irgendwann mal, ich weiß nicht bei welchem Album, aber sie hat sich irgendwann mal so einen Fake-Account gemacht, Fake-Fan-Account über sich selber oder sowas, und hat Kontakt aufgenommen mit anderen Fan-Pages und hat halt nicht als sich selber, sondern als andere Fan-Page, und hat halt so geguckt, was sind das denn so für Leute, und hat dann, als sie ihr neues Album rausgebracht hat, ich weiß nicht mehr bei welchem, halt das dann irgendwann aufgelöst und Fans zu sich nach Hause eingeladen, um denen das Album vorher vorzuspielen und so Sachen, das erstmal natürlich schon so eine krasse Bindung aufbaut, erstmal zu den Einzelnen, aber trotzdem kommt das ja dann bei den anderen noch an.
Ja, klar.
Und dann halt diese ganzen Theorien. Also sie hat ja immer so überall in ihren Liedern und Musikvideos und keine Ahnung was, irgendwelche Easter Eggs, die ich gar nicht alle auf dem Schirm habe wahrscheinlich, dass sie dann sagt, keine Ahnung, in dem Musikvideo war eine Uhr und der eine Zeiger war auf der 12 und der andere Zeiger war auf der 6, und dann kommt am 6.12. irgendwie dann und dann das nächste Album wird dann angekündigt oder sowas, und wenn man alle Easter Eggs findet, dann kann man das schon vorher rausfinden irgendwie, und da gibt es ganz viele Theorien, die teilweise auch falsch liegen, teilweise aber auch nicht. Über diese Easter Eggs und dieses Flagging, keine Ahnung, ich ziehe jetzt diese Farbe an, wir wissen, keine Ahnung, Reputation ist irgendwie schwarz, und bei irgendeinem Musikvideo hatte sie alle Farben und noch Orange, und Orange hat noch keine Era, und dann wurde sich gefragt, kommt irgendwann ein orangenes Album raus und keine Ahnung was, also so Sachen, wo dann halt sie irgendwelche versteckten Botschaften sendet, könnte ich mir auch vorstellen, dass das zu so einem Austausch noch führt.
Okay. Wie würdest du das Phänomen erklären, Wesi? Oder würdest du sagen, ja, das ist eigentlich so die Linie?
Ich finde Donatas Erklärung eigentlich recht plausibel. Ich meine, ich habe auch es ist ja schon auch so ein bisschen in den Medien statt. Ich habe schon viele Artikel gelesen halt in den Nachrichten gehört von SoziologInnen, die sich dem Phänomen versucht haben, irgendwie wissenschaftlich zu nähern. Und es ist auf dasselbe hinausgelaufen. Das, was Donata erklärt hat, diese Theorien, die irgendwie ja auch Gesprächsmaterial sind, durch die man im Gespräch bleibt, auf eine kreative Art ja irgendwie, auf eine positive Art, ist sicherlich wichtig. Dieses Nahbare kann ich nicht so wirklich einschätzen. Ich weiß nicht, was nahbar so richtig bedeuten soll. aber wahrscheinlich also, dass man nicht so abgehoben wirkt, das würde ich auch, ja, da würde ich auch zustimmen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht passt es auch ein bisschen in unsere Zeit so. Ich meine, es ist, vielleicht haben mehr Menschen das Gefühl wie ich, dass sie so ein bisschen das Gefühl von Unbeschwertheit hatten, wenn sie dort waren. Und es ist ja schon eine Zeit, in der das, glaube ich, sehr viele Menschen brauchen gerade. Deswegen, weiß nicht, vielleicht begünstigt die Zeit sogar ihren Erfolg. Es gibt ja immer eigentlich so Wechselwirkungen zwischen der ja, historischen, politischen Situation einer Zeit und der Kultur und der Musik und der Kunst, die sie hervorbringt. Aber Donatas Erklärung klang plausibel.
Okay. Fällt euch denn ein konkretes Beispiel ein für eine dieser Theorien? Ich meine, gut, eben mit es gab keine Farbe Orange und gibt es ein oranges Album. Aber gibt es da noch irgendein skurriles Anekdötchen, was ihr so zum Schluss noch erzählen könntet?
Ich kenne tatsächlich diese Theorien. Also ich bin da raus. Ich höre mir die Lieder an, wenn sie draußen sind. So, ich,
okay, ja. Das heißt, du das Drumherum, das beschäftigt dich jetzt nicht so dir zufällig, Donata?
Oder? Also das Ding ist, ich bin nicht selber so krass da drin, dass ich da selber drauf kommen würde. Aber wenn ich dann so Leute sehe, die ihre neueste Theorie erklären, dann finde ich auch, dass die sehr plausibel klingt, aber die sind meistens so kompliziert, dass ich es gar nicht wiedergeben könnte, weil das dann losgeht mit an dem und dem Tag 2013 hat sie in ihrer Speech dieses oder jenes Wort zweimal gesagt, weil sie sich versprochen hat und dann hat sie in der Story hat sie was von Glitch gesagt und dann gab es okay. An dem anderen Konzert
das heißt,
Glitch
da ist auf viel dem Bildschirm. Wirklich wahrscheinlich auch dabei, was nie einen tatsächlichen Nein. Ursprung hatte, dass sie sich irgendwas in irgendeinem Kontext dabei gedacht hat.
Ja. Stimmt, aber viele der Sachen, die also viele der Theorien, die dann wirklich stimmen, haben auch solche fernliegend klingenden Aspekte.
Trotzdem gibt es wahrscheinlich die hundertfache Anzahl an Theorien, die nicht stimmen, über die halt nicht viel gesprochen
das
wird.
Ja.
Ich habe jetzt gerade mal einfach im Internet geschaut, ob es da was Infos zu gibt. Und hier steht zum Beispiel, weil ich ja irgendwie was mit Midnights bei dir mitbekommen habe, dass in den Musikvideos ihres Albums Midnights gibt es zahlreiche Anspielungen auf ihre früheren Eras. Diese Easter Eggs reichen von Outfits, die an frühere Musikvideos erinnern, bis zu visuellen Motiven, die Fans Hinweise auf kommende Musik und Projekte geben. Außerdem hat sie in ihrem Me-Musikvideo gibt es ein riesiges Lover-Schild, was auf den Titel ihres nächsten Albums hinwies.
Ja.
Und so scheint sich das dann aber auch noch das ein oder andere Mal. You need to calm down. Musikvideo. Dieses Video enthält versteckte Nachrichten in den Outfits und Hintergrunddetails, die auf Taylors Unterstützung für die LGBTQ+-Community hinweisen und gleichzeitig Hinweise auf andere Projekte geben.
Hm.
Quelle Cosmopolitan und WokeWaves.com.
Das klingt gut.
Das klingt gut. WokeWaves. Ich habe schon überlegt, ob wir uns die Seite Woken Endrebellen
das hätte was.
Zur Sicherheit, ja.
Als Gegensatz zu Conservapedia.
Ja, vielleicht darf ich zum Abschluss sagen, dass ich sehr genossen habe, abends ganz entspannt im Bett zu liegen, während du, mein Sohn, auf einem Konzert mit 80.000 Menschen warst. Mhm. Und das lag hauptsächlich mit daran, weil auch Donata dabei war insgesamt. Also das ist gibt mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ihr beide unterwegs seid. Weil ich weiß, dass Donata auch eine hohe Leidensfähigkeit hat, was das angeht. Auch wenn, wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwie Leidensgrößen zu messen oder sonstiges, sondern wirklich nur den Blickwinkel für beide Richtungen zu schärfen. Und dass es schon so ist, wie du auch sagst, wenn das diese Szenerie jemand einfach komplett von vorne bis hinten mit Kamera gefilmt hätte, ohne den gesamten Kontext mit allem drum dran zu kennen, hätten sie sich wahrscheinlich gesagt, boah, was ist denn das, der Typ da für ein Arschloch, das gibt's ja gar nicht. Völlig nachvollziehbar insgesamt. Und gleichzeitig ist es natürlich etwas, dass es für dich mega, mega anstrengend ist. Und wenn man den gesamten Kontext kennt, es vielleicht auch zu Situationen kommen kann, dass man, je nachdem, wie man es dann auch vielleicht komprimiert, dass man sagt, naja, also die stellt sich aber auch an. Also die hätte da auch mal ein bisschen mehr Geduld mit ihm haben können vorne am Eingangsbereich. Nur weil sie 2 Stunden in der Sonne stand, gibt ihr das nicht das Recht, so mit ihm umzugehen, so insgesamt, so, weißt du? Oder lass uns mal jetzt nicht reden, ach, jetzt wird's auch noch zickig hier, das gibt's ja gar nicht, der arme Junge, so, weißt du, so. Auch diesen Blickwinkel gibt es und ich finde, dass mir das schon sehr, sehr häufig aufgefallen ist, dass in Phasen, wenn ich dich sehe, dass es dir nicht gut geht und abends kommt Donata noch zu besuchen, ihr habt die Möglichkeit, das auszutauschen, dass ich das sichere Gefühl habe, dass es dir auch gut tut oder dass es dir dann damit auch besser, dass ihr euch gegenseitig irgendwo gut tut. Und das tut mir gut, das wollte ich euch nur mal so sagen.
Das ist schön. Und was ich jetzt auch gerade noch sagen konnte zu dem eben nochmal, ist mir jetzt nämlich noch eingefallen, dass Jason auch trotzdem unterwegs ist ja auch klar, dass das jetzt nicht mit Bösen irgendwas ist, auch gesagt hat, hier, es tut mir jetzt auch total leid, du hast dich da jetzt schon so lange drauf gefreut, kann ich jetzt irgendwas machen, dass es dir hier jetzt ein bisschen besser geht, du siehst so traurig aus, so ungefähr, also es ist jetzt schon auch nicht nur so, dass Jason die ganze Zeit und ich
nein,
dann.
Nein, das ist phasenabhängig, es kommt ja darauf an, ist er selbst in der Phase, wo es ums nackte Überleben geht und eine Viertelstunde später stehst du irgendwo auf einer grünen Wiese, bist zwar super angepisst, weil du jetzt 9 Kilometer laufen musst, aber jetzt ist die Situation wieder entspannt, wo er dann natürlich das auch irgendwo reflektiert, aber das geht halt niemals in der Situation. Das war aber, glaube ich, auch schon immer so, dass wir, entweder bin ich aufgeplatzt und wir haben uns dadurch automatisch beide aus der Situation getrennt. Ja. Das ist häufig genug passiert. Oder wir haben uns erstmal einfach irgendwie versucht, aus der Situation zu entziehen. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Ganz am Anfang habe ich ihn ja einfach noch geschleppt und bin aus dem Zug raus. Aber das war halt auch nicht so eine gute Idee. Und das hätte ich dir ja auch nicht empfohlen. Das hätte wahrscheinlich sehr spooky ausgesehen.
Ja.
So ist aus unserem Podcast, der eigentlich, wo wir gesagt haben, so ein Dreiviertelstündchen vielleicht, 1 Stunde 55 Minuten nur über Taylor Swift.
Mensch. Ja.
Vielen, vielen Dank an alle, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Das würden wahrscheinlich nur die Hardcore-Swifties und die Hardcore-Wokey-Rebels oder wie man die dann nennt, keine Ahnung.
Die Rebellenarmee.
Die Rebellenarmee, genau, sein. Ich würde sagen, wir stoßen zum Schluss nochmal an, weil wir haben jetzt die ganze Zeit endlich mal wieder Malzbier getrunken, was erstmals du besorgt hast.
Ja.
Das haut mich immer noch völlig um, dass du dran gedacht hast.
Hat mich halt genervt, dass wir nie Malzbier haben.
Wir haben in letzter Zeit nie, weil ich denke ja nicht mal ans Podcast momentan. Also das machst ja vieles du insgesamt. Vielen, vielen Dank. Wir stoßen heute einfach mal auf alle Steady-Unterstützer an, oder? Wollen wir das so machen?
Mhm.
Sind ja mittlerweile, ich glaube, 33 oder so. 33 oder 34 Steady-Unterstützer haben wir.
33 oder 53?
Was habe ich eben gesagt? 33?
Das sind 53,
ne? Entschuldigung, ja. 53, ja. Ich war jetzt bei den 33 auf deinem T-Shirt unten.
Ah ja.
Weißt du, irgendwie immer noch so mit der 88 am Anfang, wir haben um 19:08 angefangen und dann haben wir kurz gesprochen, dass 88 ja eigentlich auch scheiße ist.
Ja.
Und dann habe ich die 33 noch gesehen und das hat mich irgendwie die ganze restliche Folge verfolgt. Dankeschön.